frohes neues Jahr zusammen. Auch im Jahr 2020 soll der GameStar-Podcast der Leuchtturm sein, der euch durch die stürmische Spielesee sicher ans Ziel führt. Zu guten Spielen nämlich. Hoffentlich. Manchmal. Aber wer führt euch dann eigentlich weiter durch die Spiele selbst? Das soll heute unser Thema sein. Spielerführung in offenen Welten oder auch mal in weniger offenen. Wie kriegen euch Entwickler dorthin, wo ihr hingehen sollt, ohne überall leuchtende Pfeile in die Landschaft zu nageln? Mein Name ist Michael Graf. Mein erster Gast ist der Redaktionskollege, der ein für alle Mal bewiesen hat, dass Freitag der 13. Unglück bringt, weil er sich nämlich zuletzt am Freitag, dem 13. Dezember 2019, den Arm gebrochen hat. Hallo Holger Hart.
Hallo, verzeih mir, wenn ich nicht winke. Das lasse ich mal lieber.
Aber
ich
dem, die andere Hand. Hey. Dem Arm geht's besser.
Dem Arm geht's besser. Er ist wieder beweglich.
Okay, sehr gut. Damit können wir heute auf medizinische Hilfe verzichten und haben uns stattdessen einen anderen Experten eingeladen, der diesen Podcast den wissenschaftlichen Titel Concept Art und Design Thinking beim Durch die Welt führen verliehen hat. Industriedesigner Georg, auch bekannt als GameStar-User Paw, herzlich willkommen.
Ja, moin moin und auch ein schönes neues Jahr an alle Zuhörer.
Damit ist auch gleich der Tradition Genüge getan, denn wir drei haben schon 2019 den ersten Podcast des Jahres aufgenommen. In der Runde sitzen wir jetzt einfach wieder zusammen. Und da ist, finde ich, schon, wie wir in den früheren Podcasts mit Paw gelernt haben, da ist schon einer Kategorie für glaubwürdige Welten Genüge getan. Sie wurzeln in bekannten Traditionen und Motiven. Ja? Wir führen den GameStar-Podcast jetzt zu neuen Höhen, selbstverständlich, wie mit jeder einzelnen Folge, jedes Mal, immer wieder. Aber wir basieren wieder auf was Altbekanntem, um die Leute da abzuholen, wo sie sind.
Es muss ja wiedererkennbar bleiben.
Ja.
Natürlich nicht, dass die ins neue Jahr ins neue Jahrzehnt unsere Zuhörer und sich wundern, was zur Hölle passiert denn hier auf einmal? Das kann auch natürlich nicht. Also.
Ja, kenne ich gar nicht. Wer spricht da? Wer ist das? Oh Gottes Willen. Ha? Nee, aus.
Es ist total. Die Geister, die ich rief in diesem Fall ja sogar.
Totale Verwirrung. Ja, einer von uns muss noch Maurice imitieren, dann ist es perfekt.
Durchaus.
Sehr gut. Ja.
Grässlich.
Jetzt sind wir abgeholt. Paw, magst du uns vielleicht erzählen, wie du auf die Idee zu diesem ganz spezifischen Thema gekommen bist, Spielerführung?
Na, ich bin darauf gekommen, als ich mir die Podcasts vom Dimmi mit zum Beispiel der Elena und mit der Mary angehört habe, wo sie sich darüber sehr deutlich mokiert haben, dass sie einfach keinen Bock mehr haben, einfach Icons abzuklappern. Beziehungsweise es gab ja nicht nur den Podcast, es gab ja auch Artikel von euch drüber und anderen Podcasts, wo wir uns da oder wo ihr euch drüber unterhalten habt. Und generell ist es auch was mir selbst in Spielen aufgefallen ist, dass Spielentwickler heutzutage da sehr oft einfach den einfachsten, direktesten Weg gehen, indem sie dir irgendwie einen Holo-Pfeil vor die Nase knallen oder die Witcher-Side in fünffacher Ausbaustufe mit in die Tasche stecken. Und das nervt einfach. Also wir sind technisch jetzt mittlerweile im Jahr 2020. Und es gibt jetzt einfach keinen Grund mehr, da immer den billigsten, simpelsten Weg zu nehmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, da uns das ja allen stinkt und es aber auch mittlerweile Spiele gibt, die das ein bisschen besser machen, auf die wir dann später noch zu sprechen kommen, mir gedacht, das wäre doch mal ein Thema, womit man gleich ins kommende Open-World-Jahr mit Cyberpunk und Konsorten, womit wir da einfach schön reinsteigen könnten.
Ich finde, da hast du gerade auch schon die ultimative Krücke angesprochen für auch gerade Open-World-Spiele, wenn sie nicht wissen, wie sie dich dahin kriegen, wo du hin sollst, aber auch sich nicht die Blöße geben wollen, sofort den leuchtenden Pfeil irgendwo hinzuhängen oder irgendwie das große X oder die leuchtende Raute, die ja sogar in Call of Duty hat, wo ich mich frage, but why? Weil da weiß ich ja nicht immer, wo ich hin muss, aber ist egal, ne? Wenn man sich nicht diese Blöße geben will.
Stumpf ist Trumpf. Immer.
Ja, damit hast du auch den GameStar-Podcast gut umschrieben. Weil sie sagen will, wenn man sich diese Blöße nicht geben will, so einfacher Hilfsmittel, dann zu sagen, okay, oh, aber wir haben doch hier diesen alternativen Sichtmodus, wo ihr den Geruchsspuren der Monster folgen könnt und den Fußstapfen der Batman-Feinde. Weiß nicht, ob die Namen haben, ich kenne mich bei Batman nicht aus. Aber ne, wo du halt sagst, okay, da lege ich jetzt nochmal eine zweite Ebene sozusagen drüber, erkläre sie schon immersiv als irgendeine Fähigkeit, die der Hauptcharakter hat. Ja klar kann der Hexer Gerüche sehen wie ein Hund. Ja, also das ist ja quasi das, weiß man ja. Und dann erleichtert uns das auch die Führung. Aber du sagst Schluss damit.
Ja, weil es gibt ein paar schöne Ansätze in Spielen, wo das eben auch anders passiert. Oder ich würde sogar noch weiter runterbrechen und sagen, wo die Interaktions, also die Interaktionsanforderung vom Spieler, vom Spiel an das, an den Spieler, also sprich, Spieler, komm hier hin, tu das, oder Spieler, komm hier hin, schau dir das an, oder interagier einfach so mit der Welt, oder sei mal kurz an der Stelle aufmerksam. Gibt es mittlerweile in ein paar Spielen ein paar schöne Mechaniken, die ziemlich gut funktionieren, die auch einfach mit diesem ganzen Overlay-Krimskrams, also sowohl auf UI-Basis, dass es halt irgendein Icon einblendet, als auch mit Highlighting und irgendwelche Auren drumherum kleben, eben brechen, sondern da einfach einen besseren Weg gehen. Mhm. Und ja, da habe ich mir gedacht, oder das denke ich, ist ein Thema, wo wir einfach mal drüber quatschen können und vielleicht auch ein bisschen drüber sinnieren, wie man es in der Zukunft noch besser machen könnte, denn die Podcasts mit dem reinen Gegrummel mit Stumpf ist Trumpf, die überlassen wir einfach mal dem Maurice, Mr. Darkseid, da kann er sich austoben, aber wir wollen ja hier konstruktiv nach Lösungen suchen. Vielleicht kriegen wir den Papst ja auch wieder mit rangezogen, weil der hat ja aufgehört, uns zuzuhören, weil er nicht bei uns nicht mehr genug lernt und deswegen... Ja.
Das ist meine einzige Hoffnung eigentlich für 2020, nachdem ich erfahren habe, dass es Gott sei Dank immer noch Hörer im Saarland gibt. Zum Glück. Ich habe schon gedacht, ihr werdet ausgestorben. Schalten
beide noch ein.
Beide Saarländer sind hinter uns jetzt live zugeschaltet.
Aber bevor wir jetzt ins Gequassel verfallen, vielleicht sollte man wirklich mal ganz am Anfang klären, wenn wir sagen, dass es besser geht, was wir denn unter besser bei dem Ganzen verstehen. Ja. Weil effektiv sind ja diese Systeme in irgendeiner Weise schon, wie sie jetzt existieren. Du kriegst, keine Ahnung, Call of Duty nochmal als Beispiel, du kriegst hier diese Raute angezeigt, geht dahin, schießt alles tot. Funktioniert ja, mache ich ja. Mhm. Aber was würde für uns bedeuten, dass man das besser macht? Dass man es versteckt oder dass der Spieler von selber drauf kommt?
Naja, am zusammengefasst, besser wäre bei meiner Definition jetzt, dass der Spieler nicht auf, sag ich mal, dritthierarchische, also Spielwelt, und eine UI-Anzeige zum Beispiel ist ja quasi in der Hierarchie her eine dritte Ebene. Also es hat nichts mit dem Spieler zu tun, es hat nichts mit der Spielwelt zu tun, sondern es ist quasi mehr oder weniger durch die vierte Wand hindurch dir vorgesetzt, um dir zu sagen, wie du zu interagieren hast. Also ich würde es einfach so definieren, dass man sagt, besser wäre, wenn direkt in der Spielwelt oder direkt der Spieler mit seinem Avatar quasi gesagt bekommt oder Handlungsanweisungen vorgegeben bekommt, ohne eben ein Element auf der dritten Ebene sozusagen einzuführen und die Immersion damit zu brechen. Also, denn ich finde zum Beispiel Witcher Side oder wie in Assassin's Creed diesen Animus-Ping, das reißt sich ja total raus. Also ich bin im antiken Ägypten und auf einmal mache ich da so eine Sonarwelle. Also Bullshit. Also das quasi, da haben wir ja, ich meine, den meisten Spielern, die den Animus-Ping zum Beispiel benutzen, die werden dann gesagt haben, okay, ja, es funktioniert jetzt für mich schon, ich fühle mich jetzt auf einmal nicht komplett rausgebrochen aus meinem Welterlebnis, aber mal ganz, ganz runtergedummt, bricht es halt den Kanon der Welt, der uns ja vermittelt werden soll, dass wir da eben in Magi im antiken Ägypten sind oder eben hier eine griechische Söldnerin, um mal bei Assassin's Creed zu bleiben, bricht es halt dann schon kaputt in dem Moment.
Ja, wobei Assassin's Creed sehe ich ja viel nach, weil es ja diese zwei Ebenen mit quasi Science-Fiction und historischem Setting verbindet. Du steuerst ja quasi als moderner Mensch eine Söldnerin im alten Ägypten, Griechenland. Ach, ich komme schon selber durch. Ich
weiß beide, nicht. Beides.
Am Mittelmeer. Irgendwann
mal irgendwas am beides Mittelmeer. Synchron. Ja, genau. Richtig. Also da stimme ich dir auch zu. Dadurch geht es nicht ganz so kaputt.
Genau, aber finde, dass es echt misslingt, beispielsweise sind Spiele wie damals ein Hitman Absolution oder sowas, wo du als Hitman die Möglichkeit hast, durch Wände zu gucken und so einen Freak-Modus einzuschalten, wo ich mir denke, Moment mal, also okay, die Backstory vom Hitman ist, er ist ein Klon. Können Klone das?
Natürlich, das sind ihre Kloninstinkte.
Hoho, da hat wohl jemand einen Klon gefrühstückt. Ja. Aber da verstehe ich es dann, da passt es für mich dann auch gut, weil da habe ich mir selber immer gedacht, ich muss es nicht benutzen. Natürlich nicht, ist ein Werkzeug, was mir das Spiel anbietet, wenn ich abends keinen Bock mehr habe, mich gehirnmäßig zu beschäftigen, sage ich. Zu denken, heißt, sagt man auch. Aber es ist natürlich auch in dem Fall nur eine Krücke. Dann lass uns mal den Fisch auf den Tisch werfen und drüber reden, welches Spiel macht es deiner Meinung nach denn gut?
Also in der jüngsten Vergangenheit finde ich, macht es natürlich Red Dead ziemlich schön, also Red Dead Redemption 2, was ich als Let's Play durchgeschaut habe und im aktiven Spielen jetzt gerade irgendwo in der Mitte bin, in der Mitte rumeier. Aber was ich bei Red Dead halt fantastisch finde, ist, dass es dir nicht nur über Anzeigen, beziehungsweise gibt es dir ja eigentlich kaum, es gibt dir auf der Minimap eine Anzeige, aber es zeigt dir, es gibt dir jetzt nicht in der Spielwelt irgendein blinkendes Icon wie in der Tomi-Werbung über deinem NPC-Sprechpartner oder über der Beere oder über der Frucht. In Klammer, das führe ich gleich noch tiefer aus, sondern zum Beispiel reitest du durch die Gegend, dein Pferd fängt an, sich auf einmal zu sträuben und zu wiehern. Und das sagt dir zum Beispiel, entweder es ist jetzt erschöpft, wenn du zu blöd warst, auf deine Icons zu gucken, oder es ist irgendein Raubtier in der Nähe. Das heißt, du hast im Endeffekt, anstatt dass dir ein Warnsymbol eingeblendet wird, Vorsicht, Predator in der Nähe, wie es das zum Beispiel Far Cry in dem einen Teil gemacht hat, dass es dann irgendwie in der Savanne dann da auf einmal so ein Icon angezeigt wird mit so einem Predator-Icon. Sondern du hast quasi als Informationsvermittler den Gaul, der anfängt zu bocken und zu wiehern und dich abzuwerfen, wenn der Puma zu nahe kommt. Und das ist jetzt zum Beispiel ist ja perfekt immersiv gemacht, denn in der realen Welt würde es, oder in einer authentisch real simulierten Welt würde es ja genauso passieren. Du hättest wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, dass da gerade ein Puma irgendwo auf dem Baum hockt, aber dein Pferd hat das dumme Viech natürlich schon wieder gewittert und gibt dir dann im Endeffekt diese Information weiter. So wie es ein Spürhund ja auch täte. Mhm. Und das ist ein Beispiel, wo es sehr gut funktioniert. Aber ein Gegenbeispiel in Red Dead wäre zum Beispiel diese Tracking-Funktion für Pflanzen oder Viecher, beziehungsweise halt bei der Jagd mit dieser Dead-Eye-Witcher-Side, in Anführungszeichen, das Ganze schon wieder dann umkehrt und wo du dann wieder so eine Spezialfähigkeit hast, wo ich nicht nachvollziehen kann, warum man das nicht genauso hätte in der Spielwelt integrieren können. Denn bei den Pflanzen funktioniert es ja auch so. Da leuchtet nicht auf einmal so ein Busch hell vor dir auf, sondern du läufst über eine Wiese und du kriegst dann ganz unten rechts auf einmal vielleicht ganz, ganz klein die Einblendung mit Nehmen oder Inspizieren und Informationen, bla bla. Aber theoretisch könntest du auch, wenn du den Busch, eine blaue Blüte mitten auf der Wiese siehst, könntest du einfach hinlaufen und die direkt mampfen, in Anführungszeichen. Und sie arbeiten schon sehr mit sehr diskreter Spielerführung und auch mit einer sehr authentischen Spielerführung. Mhm. Und ich finde zum Beispiel, um mal gleich konstruktiv zu Werke zu gehen, es ist für mich auch nicht nachvollziehbar, warum sie gerade bei dieser Dead-Eye-Side dann da noch diese UI-Elemente wie diese abstrahierten Windfähnchen und Spurbahnen, diese Windbahnen dann im Sichtmodus einführen mussten. Ich meine, sicher, für je casualer sozusagen, desto besser, um möglichst simpel das Spielergebnis zu portieren an jemanden, der halt nicht da Stunden um Stunden reinbuttern möchte, um alles zu verstehen. Aber unterm Strich denke ich, er hätte, um ein Tier zu orten oder um herauszufinden, wie der Wind jetzt gerade steht und ob man gerochen wird oder nicht vom Viech, hätte man es auch so machen können, wie es in echt passiert, nämlich du rupfst ein Grasbüschel aus oder nimmst eine Handvoll Staub und Erde und wirfst die vor dir so leicht in die Luft und das weht dann vor dir weg in die Richtung und dann hätte der Spieler eine noch immersivere, direkte Interaktionsweise mit der Umgebung noch gehabt. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, schön das Outfit zu inszenieren, weil es ja eine weitere zusätzliche Animation und Bewegung ist und wo man Körperhaltung und Gestik deines Avatars dann noch weiter hätte ins Spiel einbauen können und dir quasi damit noch ein bisschen mehr ein Quäntchen Identifikation mit deiner Spielfigur noch mehr hätte geben können, anstatt eben in diesen simplen Witcher-Side-Modus zu switchen. Das finde ich dann zum Beispiel schade. Ist eine schade Gelegenheit. Also es ist schade, dass die Gelegenheit verpasst wurde.
Mhm. Und es ist das schönste Plädoyer, das ich jemals gehört habe für einen Hund im Spiel.
Ja.
Weil,
ja.
Also das ist auch, warum macht der Hund in Fallout 4 das nicht viel öfter? Der weist sich ja manchmal auch irgendwie auf Sachen hin, glaube ich, wenn da irgendwelche Items sind, aber nicht oft. Und ehrlich gesagt, ich spreche auch nicht aus einer Expertise hier, weil ich lasse den Hund immer stehen.
Ja, ich nehme den Hund immer mit. Einfach weil der mich nicht mit Scheiße zutextet, in Anführungszeichen, so wie andere NPCs, abgesehen von dem guten Nick Valentine natürlich, der ein fantastischer Typ ist, den ich ab Sobald ich Nick getroffen habe, musste ich mich dann herzzerreißend, händeringend immer zwischen den beiden entscheiden, ob ich jetzt Hundefleisch oder Roboterfleisch mitnehme. nein, aber im Endeffekt, du kannst den Hund ja ausschicken. Also wenn du Informationen von ihm möchtest, kannst du ihn ja aussenden. Finde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das jetzt mit BD-1 aus Fallen Order vergleiche, da gibt es auch ein paar Punkte, die mir sehr gut gefallen, aber ein paar Punkte, die mir auch tierisch auf den Sack gehen. Wo ich sagen muss, da ist der Hund in Fallout ist da schon ein diskreterer Ansatz. Vor allem finde ich aber, er ist von der Interaktion her nicht so aggressiv wie in anderen Spielen dieses Highlighte und Aufgeleucht, wobei das ja Fallout 4 sowieso nicht macht, sondern du grapschst den Kram halt einfach. Dass der Hund quasi, er legt die Ohren an, er fängt an zu winseln, wenn er Schmerzen hat. Also, denn ich würde einfach mal den Pott so weit aufmachen, dass ich sage, Spielerführung ist nicht nur geh dahin, tu das, sondern Spielerführung ist ja auch Informationsvermittlung. Informationsvermittlung nicht nur auf dein nächstes Quest-Item oder auf die nächste Location, die du anlaufen sollst, sondern auch, was ist der Status der Welt um dich herum und was ist der Status der Elemente in dieser Welt um dich herum? Wie kannst du die beeinflussen oder wie werden sie durch dich beeinflusst? Oder wird von dir erwartet, dass du sie beeinflusst? Zum Beispiel Dogmeat legt die Ohren an, fängt an zu winseln oder humpelt durch die Gegend, wenn es ihm nicht gut geht. Und das ist sind da ja mehrere Ebenen an Informationen mit verkörpert. Erstens mal, du bist ein Depp, du hast zugelassen, dass er verwundet wird. Zweitens mal, es geht ihm gerade nicht gut. Drittens mal, hey, ich bin dein Buddy, kümmere dich um mich. Viertens mal, hast ein Stimpack, peppel gefälligst deinen Hund wieder auf, du Tierquäler. Also ganz, ganz blöd formuliert, aber im Endeffekt ist diese einfache Animation von Doc, mit der da winselt, wenn es ihm nicht gut geht, ist ja eine Informationsvermittlung, die dir ja auch wieder Immersion mit der Spielwelt mitgeben soll. Ja, und genauso machen es ja die anderen NPCs, ob es jetzt der Nick Valentine ist oder Gott, wie heißt die Cage Wrestlerin, die rothaarige irisch-dialektische, ich hab den Namen vergessen, ich habe schon ewig kein Fallout 4 mehr gespielt. Aber die anderen NPCs in Fallout 4 machen es ja genauso, wenn sie verwundet sind oder Schaden nehmen, zucken sie zusammen oder geben eine Voice-Line ab oder weisen dich auf was hin. Und ist ja im Endeffekt auch nichts anderes, also du könntest stattdessen ja auch eine Witcher-Side machen, die dir auf einmal einblendet, oh mein Gott, NPC XY ist verwundet. So wie du in Hunt Showdown zum Beispiel, wenn dein Mitspieler verwundet wurde, dann zeigt es dir, wenn er sich außerhalb deines Blickfelds befindet, zeigt sie so ein kleines rotes Kreuz an für Verwundung. Und wenn er stirbt, dann halt ein Schädelsymbol. Und da ist das Jaulen und Schmerzensschreie dementsprechend sind dann natürlich der immersivere Weg.
Das ist ja dann auch, es wirkt ja auch viel stärker bei dir als Spieler. Es reißt sich immer mehr rein, weil es halt eine Grundemotion anspricht. Wenn ich bei Hunt Showdown jetzt nur hier so, keine Ahnung, so einen kleinen Totenkopf oder so rotes Flirren oder so sehe, dann ist das ja noch keine Emotion. Dann ist das ja nur so, was ist das? Ja, Farben, Symbole, Bilder, kann alles Mögliche bedeuten. Aber wenn ich so einen Hund habe, der irgendwie vor Schmerz winselt und die Ohren anlegt und noch so herzzerreißend auf den Boden geht und Da bin ich ja gleich berührt. Da sage ich so, oh Gott, Mitleid, Furcht, Angst vielleicht auch. Was, könnte mir das auch passieren? Das ist ja, glaube ich, das Stärkste, was du im Spiel ansprechen kannst, so seine Grundemotionen.
Ja, als würde man sich den Arm brechen, so, also quasi. Und dann.
Ja, stell dir vor, wie ich am Boden liege und winsel. Und
oh, dann will ich auch helfen. Hier ist ein Stimpack.
Ein Snickers-Pack.
Ja, genau, ein Snickers.
Wenn es mal wieder länger dauert.
Ja. Richtig. Aber das ist ja, also gerade der Hund ist halt auch so exemplarisch, weil wir ja auch immer wieder sagen, wenn man so diese Maxime ansetzt, beim Interface gilt, je weniger, desto besser. Oder je weniger, desto immersiver. Natürlich kann man nicht bei jedem Spiel komplett drauf verzichten, weil es gibt immer noch, ich sag mal, ein Stellaris hat mehr Informationen, die es dir vermitteln möchte, als mit Grafik aktuell darstellbar sind.
Ja, oder wenn wir im Bereich Open World bleiben, du willst ja auch ungefähr eine Führung willst du haben. Also ich würde zum Beispiel bei Skyrim nicht mehr darauf verzichten wollen, dass ich diesen dezenten Kompass oben habe, der mir ungefähr sagt, lauf mal Richtung Norden. Also es ist besser als eine Minimap auf jeden Fall schon mal, wo ich alles angezeigt kriege. Aber so eine ungefähre Richtung finde ich ein bisschen cashliger, angenehmer auf lange Frist, weil ich dadurch mein Hirn ein bisschen abschalten kann. Weil ich will ja nicht die absolute Anforderungen haben. Zumindest ich persönlich.
Ja, also da, bevor Georg widerspricht, widerspreche ich ganz kurz schon mal. Weil für mich ist dieser, gerade dieser Kompass von Elder Scrolls, ist ein Zugeständnis an schwache Systeme. Weil du da viel mehr Nebel hast und weniger Fernsicht. Das heißt, du bist darauf angewiesen, dass dir irgendwas anzeigt, in welche Richtung jetzt die Burgruine ist, die du noch nicht sehen kannst. Wenn wir aber jetzt, wo wir sagen, ne, wir sind im Jahr 2020, jetzt endlich, jetzt ist es soweit, wenn wir sagen, okay, jetzt wäre es theoretisch möglich, tatsächlich so Panoramen anzubieten, dass du eine hohe Fernsicht hast und von Anfang an siehst, okay, da drüben ist eine Burgruine, da hinten ist irgendwie ein spannender Wald und dort steht ein Schneemann und dafür brauche ich kein Icon, weil alleine mein Blick zieht mich ja zu diesen Orten. Also da finde ich, wäre dieser Kompass dann gar nicht so nötig.
Ja, wobei dir in Skyrim ja auch manchmal so Berge im Weg stehen können, die den, wo du dich ja nicht sehen manchmal kannst, was hinter den Bergen dann wieder ist. Also in den Fällen, also wenn du gerade in diesem, ich glaube in diesem ersten Holzfällerdorf oder was es glaube ich ist, ankommst, das ist ja eher in so eine Art Tal. Du bist ja von oben runtergekommen, bis weiter unten drin und alles andere liegt ja wieder hinter einem Berg, also in diesem großen Tiefental, wo auch diese Hauptstadt da ist, die fast wie Edoras aussieht. Ich habe den Namen jetzt vergessen, blöderweise.
Weißlauf, White Run,
Weißenfurt? Weißenfell?
Achso.
Ihr wisst es doch da draußen.
Das ist ja aber zum Beispiel ein Punkt, den alle Gothic-Spiele am ersten Gothic oder ja, allgemein auch gut finden, dass es dir eben so einen Kompass nicht gibt und dass es dir sowas nicht erklärt, sondern du musst zum Beispiel, du kriegst keinen Marker auf einer Karte angezeigt oder keinen Kompass oder irgendwie ein Holo-Pfeil, der dich da hinweist, sondern es heißt zum Beispiel in der Missionsbeschreibung, wie die jetzt auch immer dir delivered wird, also ob die jetzt von einem NPC dir erzählt wird oder ob du sie in einem Dokument liest oder auf einem Holotape in Fallout 4 in deinem Pip-Boy hörst oder dir in einem gefundenen Echo in Fallen Order oder in eine verzierte Wand in Assassin's Creed in einem Grab gestempelt wurde, ist ja jetzt erstmal wurscht, aber wenn die Information, die, also so würde ich es halt machen, anstatt eines Kompasses, wenn dir die Information vermittelt würde, wie es in Gothic passiert, nämlich dein Questpartner lebt in einer Hütte neben einem Fluss und er hat normalerweise immer mehrere Herden von Kühen um sich herum. Einfach nur jetzt mal fiktiv so gebaut. Und er lebt nicht weit weg. Und du hättest zum Beispiel aus vorherigen Quests oder aus vorherigen Erlebnissen jetzt mal grob eine Definition von nicht weit weg. Also dass zum Beispiel nicht weit weg bedeutet, aus dem Dorf raus noch zwei Flussläufe weiter, im Gegensatz zu weit weg, was ungefähr aus dem Dorf raus, zwei Flussläufe weiter, fünf Täler, über einen Berg drüber und dann. Also du kannst ja, also du musst ja Wegbeschreibung oder Spielerführung muss ja nicht immer quantifizierbar sein. Du musst ja nicht immer sagen, du läufst 14 Minuten 23 Sekunden bis zu diesem Questpartner oder eben über 5 Täler, 3 Berge, 7 Schluchten, sondern es muss ja für dich als Spieler, du musst ja selbst ein Metrum für deine eigene Spielweise finden können. Die Leute, die dann da jetzt im Dauersprint hinrennen, für die ist es natürlich eine kürzere Distanz, aber die Leute, die sich Zeit lassen, für die ist es dann halt eine längere Distanz. So, aber davon abgesehen, anhand dieser Beschreibung würdest du ja dann, oder so haben wir es ja damals in Gothic gemacht, laufen wir los, stapfen durch die Gegend und gucken, okay, wo steht hier irgendwo außerhalb des Dorfes, nicht so weit weg, das heißt, der Radius ist für uns ja im Kopf schon mal eingeschränkt, irgendwo muss hier eine Hütte stehen mit logischerweise ein paar Feldern daneben, wo ein paar Herdenkühe grasen. So, das wird doch unser Questpartner sein. Und wenn das Spiel dann ganz besonders schlau ist, stellt es noch eine Hütte daneben, wo aber keine Kühe grasen, sondern zum Beispiel Schweine oder eine Holzfällerhütte. Und dann weißt du ganz genau, okay, die Hütte kann es nicht sein, aber die Hütte kann es sein, aber die andere Hütte, die gucke ich mir nachher trotzdem nochmal an. Also, da hast du eine Möglichkeit der Spielerführung ohne Icons, wo der Spieler trotzdem sein Hirn anstrengen muss in einem vertretbaren Maß. Und der Vorteil ist aber, ein Holo-Icon in der Karte oder einen Kompass abzuklappern, ist unbefriedigend. Du hast da keine Leistung im Endeffekt selbst erbracht. Aber diesen Quest Anlaufpunkt dann selbst gefunden zu haben, das ist natürlich ein unglaublich belohnendes Erfolgserlebnis für dich. Und dadurch haben wir wahrscheinlich, also meine empfundene analytische und ganz und gar subjektive Einschätzung, deswegen lieben wir ja auch alle Gothic in dem Sinne, weil es uns eben genau das gibt. Streng deinen Arsch an oder streng dich an, kneift die Arschbacken zusammen, aber du kriegst halt auch was dafür.
Ich glaube ja auch, dass das jetzt nicht nur jetzt, aus deiner persönlichen Beobachtung ist, das ist ja auch unter diesem Aspekt der Selbstwirksamkeit, warum man ja meistens auch Spiele spielt, ganz wichtig, weil du sagst, ich kann was erreichen. Und wenn du ja in einem Spiel dann merkst, ich habe das durch meine eigene kognitive Leistung erreicht, anstatt dass ich einfach blind einem Pfeil nachgegangen bin, klar, dann ist das für mich auch am Ende befriedigender.
Ja. Ja, und vor allem, du hast dann für dich selbst, also aus deiner eigenen Selbstwirksamkeit heraus, hast du für dich selbst, wie so ein kleines Perpetuum mobile, einen Drive gefunden, die Welt weiter zu erforschen. Denn wenn wir mir jetzt mal Butter bei die Fische, nicht nur den Fisch auf den Tisch, sondern Butter bei die Fische schmeißen, das Problem, was Open Worlds ja momentan haben, ist, dass sie, und das habe ich mir hier dick und fett aufgeschrieben, weil das nämlich der Hauptpunkt ist, über den ich heute schwabbeln möchte, das Hauptproblem von Open Worlds ist ja im Moment, dass sie dem Spieler nicht genug Incentives geben, um die Welt zu erforschen, im Sinne von, sie haben nur quantifizierbare, abhakbare Questreihen oder Akkumulation von Werten, aber sie geben dir eigentlich nicht diese Poesie, die du haben willst, um in einer Welt komplett zu versinken, sondern es ist immer ein abstraktes Wertesteigergebilde, wie zuletzt auf die Spitze getrieben bei Breakpoint. Und so funktioniert es halt nett. Und deswegen, da denke ich, dass es da Wege gibt, da eben wieder rauszukommen. Wie zum Beispiel jetzt der eine beschriebene.
Ja, das ist, wir sind schon so Meta, dass diese Diskussion gerade schon so funktioniert, wie eine Open World eigentlich im Idealfall funktionieren sollte. Denn ich wollte vorhin auf was ganz anderes hinaus. Dann hat Holger aber den Einwurf gemacht mit dem Kompass. Dann habt ihr aus diesem Kompass eine Diskussion entwickelt und so eine Kette gebildet, die sich widerspiegelt in einem Vortrag, den die Entwickler von Zelda Breath of the Wild auf der GDC, auf der Game Developers Conference gehalten haben, über etwas, das sie, schließt sich der Kreis, Interessenkette nennen. Und so sowas muss auch in einer Open World funktionieren. Das war ein super cooler Vortrag. Da hat der Producer, glaube ich, erklärt, wie sie die Welt aufgebaut haben, damit der Spieler an jedem Punkt, an dem er sich befindet, etwas Interessantes sieht und davon angezogen wird. Und das Beispiel, was sie aufführen, die technischen Details verstehe ich nicht. Also dafür muss die Welt irgendwie in Dreiecksformen aufgeteilt sein oder aufgebaut, wie auch immer. Das ja, wird schon so sein. Aber das Beispiel, was sie genannt haben, war sehr, sehr clever. Weil es in Zelda Breath of the Wild gibt es ja diese Sheikah-Türme, Dingsbums-Türme, die Türme, auf die man hochklettern muss, um die Welt weiter zu erkunden. So. Und die sieht man natürlich schon von weitem. Das sind wichtige Orientierungspunkte für dich in der Landschaft. Und zu einem dieser Türme führt, also den siehst du von weitem, und dahin führt eine gewundene Straße durch so ein Gebirge. Und da verlierst du den Turm hin und wieder auch aus dem Blick und siehst ihn irgendwann nicht mehr. Aber du folgst dann halt weiter der Straße, weil du denkst, okay, gehe ich mal der Straße nach. Dann kommst du irgendwann um eine Ecke und siehst von weitem eine Brücke. Und denkst du dann, hey, aber die Brücke sieht ja spannend aus. Jetzt gehe ich mal zu der Brücke. Und wenn du dann nah genug an der Brücke dran bist, siehst du auch den Turm wieder.
Ja. Und ja, so wird deine Aufmerksamkeit immer weiter übergeben. Genau. Ja. So hast du es ja. Da muss ich auch jetzt wiederum eine Lanze für Fallout 4 brechen. Wobei es ja ein Witcher oder so genauso macht. Aber dass du quasi dem Spieler immer dann, wenn es ihm droht, entweder zu langweilig zu werden, oder dass er eben, dass er Gefahr läuft, sein Ziel aus den Augen zu verlieren, gibst du ihm einen nächsten kleinen Brotkrumen, wo er sein Interessensakku quasi wieder aufladen kann und vielleicht trotzdem in die Nähe zu einem nächsten POI, also Point of Interest, geführt wird. Also in dem GDC-Vortrag, da reden sie ja auch über diese unpassierbaren Mauern und sowas und vorbestimmte Eventverkettungen und sowas. Sie schwurbeln da, geben sich da ganz, ganz viele tolle Bezeichnungen dafür. Aber unterm Strich, das, worüber sie ja da sprechen und woran Open Worlds heutzutage scheitern, meiner Meinung nach, oder glaube ich, unserer aller Meinung nach, ist die inhärente Logik einer Spielwelt in dem Sinne, dass eben da so eine Verknüpfung von Incentives, etwas zu tun, sich zu bewegen und weiter zu suchen in der Spielwelt nach Selbsterfüllung oder nach Selbstwertschöpfung sozusagen, dass die halt einfach fehlt. Was aber auch daran liegt, dass wenn du eine Belohnung kriegst, die entweder unbedeutend ist oder unbefriedigend oder es zu wenige davon gibt. Oder es gibt einfach generell zu wenige POIs. Das heißt, du hast nichts davon.
Ja,
enttäuscht mich zum Beispiel in Red Dead Redemption maßlos. Du siehst da eine verfallene Hütte irgendwo. Dann kommt der Fallout 4-Suchti in mir raus und denkt, da gibt's bestimmt irgendwas Cooles zu entdecken. Ich reite dahin, mein Gaul, die Funken fliegen unter seinen Hufen. Und was ist da in dieser verfallenen Hütte? Nix. Gar nichts. Ist einfach nur eine verfallene Hütte, schönes Setpiece. Jo, Josef, lauf bald. Hat mir nichts gebracht. Und dann fange ich auch irgendwann an, die kleinen Incentives, die das Spiel möglicherweise geben wollen würde, abseits des Weges zu ignorieren, weil ich mir denke, ja gut, finde ich ja eh nichts Interessantes.
Ja, aber du hast, glaube ich, ja zwei Sachen in Red Dead Redemption auch. Also du hast einerseits die Situation, die du beschrieben hast. Andererseits gibt es auch einige Hütten, wo du natürlich was findest. Es gibt ja auch ganz bekannt eine, wo so ein Meteorit eingeschlagen ist, wo alle drin verbrannt oder explodiert, glaube ich, sogar sind. Was? Nicht?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Hoch oben im Norden. kann ich nur empfehlen. Beziehungsweise ist es ja auch so, dass du hast ja da immer wieder Situationen, dass dich ja Leute auch am Wegesrand so zu Hilfe rufen oder du irgendwie entdeckst, ach, da ist irgendwo Rauch oben, da muss jemand sein, dann gehst du hin und dann kann es sein, entweder, dass da Banditen sind, die auf dich schießen, du kannst sie danach ausplündern oder dass da halt nur ein armer kleiner Hansel sitzt, wo du denkst, ach, den knall ich jetzt auch noch über den Haufen, weil ich bin ein böser Cowboy und dann kriegst du nur 5 Münzen. Also ich glaube, man darf sich auch nicht bei jedem von diesen ganzen Punkten, wo was sein könnte, darauf erhoffen, dass da auch wirklich was ist. Das fand ich nämlich bei Red Dead Redemption 2 dann relativ realistisch, weil wenn da die Welt wirklich voll wäre, dass jedes kleine Futzelchen von den Dingern mir immer eine Belohnung geben würde, in welcher Form auch immer, ob ich jetzt irgendwas Storymäßiges entdecke oder ein Item kriege oder sonst irgendwas, ich glaube, dann wäre es auch zu viel gewesen.
Es darf halt nur nicht zu gelernt werden. Also wenn du dann irgendwann lernst, da ist nichts, dann verlierst du halt auch die Lust am Erkunden. Und so ein bisschen, das war ein bisschen das, was ich mit Assassin's Creed Odyssey hatte, so sehr ich es genossen habe tatsächlich als Spiel. Aber ich habe mich nie versucht gefühlt, diese Welt tatsächlich außerhalb der aktuellen Hauptstory, des aktuellen Hauptstory-Schauplatzes weiter zu erkunden. Auch wenn es toll ausschaut, also wenn du da irgendwie auf dem Buckel stehst und siehst dann halt die Insel nebenan und hey, gerade nachts, da drüben leuchtet irgendwie eine Stadt und da hinten leuchtet ein Tempel und es sieht ja fantastisch aus, diese wundervolle Welt. Aber ich weiß genau, ich muss da gar nicht hin, weil wenn ich dort was Interessantes erleben will, komme ich in der Hauptstory eh noch dann dorthin und die Quest geht weiter. So, wenn ich jetzt hingehen würde, sind wahrscheinlich die Gegner eh zu stark irgendwie. Und wenn nicht, dann gibt es irgendeine Nebenquest, die aber weitgehend belanglos ist und keine so besondere Belohnung bringt. Und zu finden gibt es in der Welt ohnehin jetzt nichts so Spezielles und Besonderes an Beute oder sonst was, dass es sich lohnen würde, sie zu erkunden. Und dann, finde ich, dann verliert halt diese Welt schon wieder einen Teil ihrer Wirkung.
Und das haben sie ja bei Zelda Breath of the Wild, haben sie ja auch im Endeffekt gesagt, dass die Systeme unserer Spielwelt, also wie die Spielwelt mit dem Spieler interagiert und die Möglichkeiten, die es dem Spieler gibt, mit ihr zu interagieren, müssen dem Spieler immer quasi eine Belohnung geben in Form von, dass das, was er mit ihr anstellen kann, ihm einen Erkenntnisgewinn in irgendeiner Form bietet. Also sprich, du musst nicht zwangsläufig jeden Baum umholzen, der da steht, aber wenn du es halt mal machst und der fällt in den Fluss, dann passiert was damit. Oder wenn du es halt mal machst und der fällt in den Feuer, dann passiert etwas damit. Oder wenn du mit deinem Schwert gegen einen Feuerstein haust, dann passiert irgendwas damit. Also sprich, so wie ein kleines Kind, den du Legosteine vor die Füße wirfst und sagst, spiel mal damit, beziehungsweise brauchst du ja nicht mal, was schon von ganz alleine damit anfängt, hangelt sich quasi von Erfolgserlebnis zu Erfolgserlebnis dadurch, dass es durch die Kombination von Objekten dann nachher eine neue Erkenntnis erreicht. Und das kann in einem Spiel, muss das ja jetzt nicht unbedingt eine lang umwundene Storygeschichte sein. In manchen Rollenspielen ist mir das zum Beispiel auch, also da gebe ich dir recht, Holger, da wird es dann vielleicht auch einfach zu viel, wenn du dann hinter jedem Schweinekoben dann eine Questline findest, die dich für die nächsten 4,5 Stunden beschäftigt oder du dann 150 Fässer einsammeln musst und der Demi seinen Witcher-Podcast ins nächste Jahrtausend verschieben muss, weil er immer noch nicht jedes verdammte Fass gefunden hat. Das ist ja dann auch Bullshit. Aber da finde ich den Ansatz von Fallout 4, dass du halt mindestens mal verwertbare Materialien findest. Weil das ist ja der Punkt. Man kann sich zwar zu Recht drüber aufregen, und da frege ich mich jetzt gleich, wenn ich fertig bin, auch nochmal drüber auf, dass es nur olle Blechdosen oder mal ein bisschen Muni oder irgendwas zum Futtern ist, aber dadurch, dass sie ja dieses Bausystem haben, bist du ja trotzdem immer noch versucht, ja gut, nehme ich es halt mit, dann kann ich halt noch einen Generator mehr bauen. So.
Ja.
Ich auch wenn es eine Belanglosigkeit ist im Endeffekt.
Ich sammle in Fallout 4, ich spiele es ja gerade wieder, und ich sammle Ventilatoren, weil da sind Schrauben drin. Ich habe einen ganzen Rucksack voller Ventilatoren dabei. Ich kann sonst nur noch wenig mit rumtragen. Die muss ich irgendwann jetzt nach Hause bringen und zerlegen. Aber ich brauche die dringend wegen der Schrauben für Waffenmods.
Mhm. Ja. Ja, und ich find Fallout 4 vergibt aber genau an der Stelle dann aber auch eine fantastische Chance, das Spiel auf noch schöneres Level der Spielereinbindung zu setzen. Denn alle, die Fallout 4 gespielt haben oder Let's Plays geguckt haben, kennen ja diesen ersten Super-Duper-Markt, in dem du gehst, wo die Zombies drin hausen, und dann wurstelst du dich da durch, und dann gibt es die Szene, wo du in diesen Hinterraum gehst und dann kommt ein Zombie oben, ein Ghoul, kommt oben durch dieses Kippfenster reingekrabbelt und der eine steht auf einmal von der Pritsche da auf und dann kommt aus dem Hinterzimmer noch einer angerannt. Also der erste Super-Duper Markt, den du quasi knackst, ist ja für dich so eine Fundgrube. Da siehst du alle möglichen Provisions, also Nahrungsmittel und Metallgegenstände, die du mitnehmen kannst. Sodass der Spieler da mit der Idee des Sammelns von Elementen das erste Mal vollumfänglich konfrontiert wird. Und mit dem erforsche diese Location. Du findest da im Hinterzimmer noch interessante Objekte. Also da findet man, glaube ich, die erste die zweite Laser Rifle und Laser Munition findet man da und Nahrungsmittel. Und das ist ja was sich dann durch den Rest der Spielwelt zieht. Aber es bleibt eben immer bei den Objekten in demselben, sag ich mal, abgeranzten Status. Und mir fehlt da zum Beispiel der Sprung in Fallout 4, dass du dann nicht nur einen super-duper Markt in so einem Zustand entdeckst, sondern vielleicht auch mal einen mit, der von einem Erdrutsch begraben wurde und in dem dann nicht die verstrahlten, abgeranzten, kaputten Objekte zu finden sind, sondern in dem vielleicht alles noch tipptopp ist. Und du läufst dann da rein und dann wirst du durch deine Erforschung, weil du ja siehst, oh, da war ein Erdrutsch, da guckt ein Gebäude raus, na, das schaue ich mir jetzt mal an. Und es ist zwar ein super duper Markt, aber irgendwie muss der ja besonders sein, weil er steht nicht mitten in der Pampa, sondern er ist unter einem Erdrutsch begraben. Und dann hast du zum Beispiel wieder zwei Incentives für den Spieler miteinander. Nämlich erstens mal Super-Duper-Markt, okay, kenne ich schon. Zweitens mal Erdrutsch, okay, es ist ein Super-Duper-Markt, aber der hat was Besonderes. Also dein Hirn fängt da schon eher an zu arbeiten, als wenn du durch die Pampa irrst und da steht halt irgendwo einer rum. Und dann wirst du schon belohnt dafür. Nämlich mit einer Belohnung, die du sowohl erwartest, weil du gehst ja ran an den Super-Duper-Markt mit der Einstellung, okay, da werde ich schon irgendwas finden. Aber du erfindest dann nicht nur den generischen Kram, der auch sonst überall rumliegt, sondern du findest dann eben was Besonderes, was sich aber gleichzeitig nicht zu sehr von deiner Erwartungshaltung entfernt. Und das ist dann eine Belohnungsspirale, die weder aufgesetzt ist, noch die Immersion bricht, sondern im Gegenteil, sie sogar noch verstärkt. Denn es ist ja ganz logisch, dass es in einer riesen Einöde, in der weiß der Geier, was passiert ist, nicht nur immer Setpiece X gibt, sondern vielleicht auch mal Setpiece Y, Setpiece Z. Und ja, das ist zum Beispiel was ich sehr vermisst habe in Fallout 4 dann.
Und trotzdem könntest du ja auch da noch den Schritt weitergehen und das Spiel sagen lassen, ach komm Spieler, ich steuere dich jetzt ein bisschen in narrativer Weise, ich lasse dich mal in unmittelbarer Umgebung davon ein Audiolog finden oder genau, ein Gespräch belauschen, wo einer sagt, so, hey, endlich haben wir diesen ja, geheimen Tempel entdeckt, wo die Schätze früherer Zeiten sind und toll und hier beim Roten Baum ist das. Und dann denkst du, was, Roter Baum? Wie? Ich mache erstmal die zwei Typen kalt. So, Roter Baum, suchen und los geht's. Das wäre natürlich das Nonplusultra dann.
Genau. Ja. Aber so wie du es jetzt auch formuliert hast, Holger, für diese gesamte Dialogline, also lass uns einfach mal, du läufst mitten durch die Pampa, da ist ein Lagerfeuer, da hocken zwei Typen, du schleichst dich an das Lagerfeuer ran, die reden über einen Tempel verlorener Zeiten, in dem unglaublich tolle Schätze liegen und so weiter und so fort. Du merkst dir das und dann hörst du ihn weiter und sie sagen, naja, wo ist denn der jetzt? Und dann wird halt gesagt, ja, der ist da in so einem Tal und da musst du an so einem Wasserfall vorbei, der da runterrauscht. Und dann sind da ein Haufen umgefallene Birken. Und da guckst du mal, da kannst du auch so ein bisschen rüberklettern über den Fluss, aber das wirst du schon finden und dann gehst du da bla 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 und dann findest du den irgendwann. Aber Vorsicht, der ist in so einem Berg drin, es kann auch sein, dass du ihn übersiehst. Okay, dann weißt du schon, okay, es muss irgendwie in einem Tal sein, es muss da ein Wasserfall gehen. So, und jetzt hat das Spiel schon wieder mehrere Möglichkeiten, dich dahin zu führen. Es kann erstens mal, kannst dich von diesem Lagerfeuer weg, wenn du dann in die Umgebung läufst, kannst du in der Umgebung kann es zum Beispiel einfach mal so eine Schlucht sein, die sich dann wie so ein dunkler Strich quasi, wie so eine Einbuchtung in der Erde zieht. Das heißt, dein Kopf sagt schon mal, okay, es muss ja in der Schlucht sein, weil ein Wasserfall und tief und er hat gesagt Schlucht. Das sieht da hinten aus wie so eine Schlucht, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Also zum Beispiel wie Rivendell in Herr der Ringe, was ja auch quasi, wenn du von oben auf der Ebene stehst, siehst du es nicht, aber wenn du direkt an der Schlucht stehst, liegt es unten drin, in Anführungszeichen, von der Vorstellung her für unsere Zuhörer jetzt. So, dann gehst du da hin und dann kannst du, je näher du kommst, könnte das Spiel dir schon mal so ein Wasserrauschen von so einem Wasserfall einspielen und dann weißt du, ich bin auf dem richtigen Weg, das passt schon. Im Gegensatz zu, es könnte, wenn du bei der falschen Schlucht wärst, könntest ja einfach auf diesen Wasserfall verzichten. Und dann wüsstest du schon, das ist die falsche Schlucht. Und dann gehst du da hin, hörst du das Wasserrauschen und dann kraxelst du da runter, findest einen Weg und dann siehst du unten die umgefallenen Bäume und dann siehst du vielleicht den Tempel irgendwie so rauslugen in der Entfernung. Und dann denkst du dir, aber ja gut, aber ich muss noch darüber kommen. Und dann erinnerst du dich, dass der eine gesagt hat, na, da liegen Bäume und ein paar ragen da auch rum und da kannst du kresseln. Und dann weißt du schon ganz genau, okay, dann laufe ich jetzt einfach mal das Flussufer entlang. Ach ja, schau mal an, da liegt ein Baum wie bestellt quer über die Schlucht. Und so, also ganz blöd formuliert, hast du so eine Spielerführung, du hättest jetzt von diesem Gespräch belauschen bis zu dem Tempel, brauchst du kein einziges verdammtes Icon. Du brauchst keinen verdammten Kompass. Du kannst es einfach aus der Welt an sich dem Spieler an die Hand geben, wie er sich zu verhalten und was er zu tun hat. Und das ist jetzt nun wirklich nicht zu viel verlangt im Jahr 2020 auf die Art und Weise, oder?
Ja, würde ich sofort kaufen. Ist quasi, wenn das ein Indie-Entwickler jetzt gehört hat oder auch ein AAA-Entwickler, weiß ich nicht, dann einfach
Bethesda.
Einfach
Bethesda.
Der Tempel in Elder Scrolls 6 ist geritzt.
Wenn sie das jetzt in Elder Scrolls 6 hinkriegen würden, das wäre super. Der Tempel aus verlorenen Zeiten unterm roten Baum.
Genau dem Dialog.
Tempel unter verlorenen Zeiten, roter Baum. Nochmal zum Mitschreiben. Ja.
Wunderschön. Aber der Dialog ist ja, das ist nämlich das, was ich vorhin eigentlich sagen wollte, bevor wir völlig abgedriftet sind in unserem Open-World-Dialog hier, war gerade das Dialoge oder die Interaktion mit anderen natürlich ein sehr wertvolles Mittel und sehr mächtiges Stilmittel sein können, um dich durch so eine Welt zu führen, dir auch Kontext zu geben. Zum Beispiel eben der angesprochene Hund aus Fallout, noch ein bisschen eingeschränkt, oder sowas wie der Sohn in God of War. Im neuen God of War.
Atreus.
Atreus
doch beim
Namen.
Atreus.
Ich habe den Namen lang gesagt. Das Sohn. Junge.
Junge.
Ja,
Boy.
Der halt dir auch Orientierung gibt in der Welt, indem er einerseits seine Umgebung kommentiert und sagt, hey, ich kann hier drüben die Runen übersetzen und schau mal, da drüben ist ein Geist und was ist das da für ein Ding? Guck doch mal nach links. Ja, statt das halt irgendwie, wie früher in Halo eingeblendet wird, jetzt X drücken zum nach links gucken.
Moment, ich habe die Zitate aufgeschrieben, die ich beeindruckend fand zuletzt beim Durchschauen. Mhm. Hurry, Father! Treibt dich sofort an, bevor es ihm erst außer Sicht stellt hinterher.
Ja.
Father, look there.
Ja, klar, jetzt gucke ich da hin.
Ja, aber es wird, du lachst, aber es wird. Oder what is this? Und dann untersuchst du dieses Horn an dem See, weil Atreus ja halt, er will wissen, was das ist. Und du hast ja immer noch die Wahl als Spieler, gehst du hin und drückst Viereck auf der Taste, damit er sich dieses Horn jetzt anschaut oder sagst du, ist mir doch egal.
Ja.
Nein, das ist ja dein Sohn und der sagt so, was ist denn das, Vater? Sag doch mal.
Ja, leg das weg, mal. Junge, leg das weg.
Das ist nichts für dich. Das macht Red Dead ja aber zum Beispiel genauso. Du kriegst ja andauernd in den Hauptquests zum Beispiel, aber in den Nebenquests, kriegst du ja NPCs zur Seite gestellt, die dann eben sagen, oh Arthur, let's have a look over there, is that the barn we're supposed to go to? Oder, also, du hast ja jemanden, der dann diesen Dialog mit dir führt, anstatt dass du einen nervigen Boy dabei hast, der dich irgendwo hin führt, hast du dann eben jemand anderen. Oder es gibt ja noch neuere Spiele als God of War, wo du dann einen kleinen mechanischen Boy dazu kriegst, in Form von Buddy One, BD1, haha, Buddy. Und er sagt dann ab einem gewissen Spielzeit auch nicht mehr BD1, sondern einfach nur BD, also nur noch Buddy. Haben sie das nicht schön gemacht? Nein, Spaß beiseite. Der genau diesen Interaktionsaufruf mit der Spielwelt dir ja die ganze Zeit souffliert. Also der flitzt mal davon und bleibt irgendwo stehen. Oder wenn du an einer Stelle vorbeiläufst, wo er gerne scannen wollen würde, piept er kurz auf und es zeigt dir unten das Icon an, dass er jetzt bitte scannen will. Und das geht mir stellenweise noch nicht weit genug. Also mich nervt es, wenn ich vor irgendeinem blöden, und witzigerweise sagt Cal Kestis ja auch, you got another one, also willst du schon wieder irgendwas scannen, du verrückter kleiner Spinner. Mir geht da Jedi Fallen Order noch nicht weit genug, in dem Sinne von, dass es dich dann jedes Mal fragt, ja, scan jetzt. Ja, macht da jetzt Kurzschluss. Ja, da liegt ein Druidenkorpus, ja, scan den mal, ich will die Informationen schon haben, ja, mach mal. Sondern das ließe sich doch auch immersiver lösen. Wie das Pferd von Red Dead Redemption, worüber wir gesprochen haben, was dann aufwiehert, wenn ein Predator kommt, dann lass doch, wenn du an so einem Wandfresko vorbeiläufst, was der kleine Spinner-Droide scannen will, dann lass ihn doch einfach von deiner Schulter hopsen und weglaufen. Der Spieler guckt doch schon von ganz allein. Du hast ja die emotionale Verbindung zu dem kleinen Rostkübel schon aufgebaut.
Ja, aber das machen sie ja im Spiel. Also er läuft ja dann immer zu diesen Stellen hin. Er ist ja eigentlich die ganze Zeit hinten auf deinem Rücken. Und wenn du mal in die Nähe von so einem Fresko kommst, was er aus irgendwelchen Gründen interessant findet, weil sie sehen ja eigentlich doch alle gleich aus, dann springt er ja auch von dir runter, rennt dorthin, stellt sich auf. Und du hast immer noch die Wahl. Du kannst ja dann trotzdem weitergehen und sagen, ja, ist mir doch egal, was du jetzt willst. Oder halt zu ihm hingehen und sagen, ach komm, du kleiner, süßer BD-1, was ist denn?
Und du musst es ihm dann aber nochmal bestätigen. Genau, du musst dann nochmal sagen, scanne jetzt. Und da finde ich halt, da hätte ich es halt immersiver gefunden, wenn in dem Moment, in dem das Spiel merkt, dass du jetzt zu BD-1 gelaufen kommst, er dann quasi einfach den Scan vornimmt und dir die Informationen präsentiert. Denn das wäre ja das, was du sowohl in dem Film als auch in der realen Welt von so einem hochintelligenten kleinen Ding erwarten würdest. Also du würdest nicht erwarten, dass er jetzt erst noch 10 Minuten wartet, dass du angestiefelt kommst und scannst, sondern sobald er merkt, du bist nah genug, gibt er dir halt die Ergebnisse. Denn das zeichnet ja gerade diese frechen kleinen Star Wars-Droiden von BB-8 über R2-D2, C-3PO oder halt BD-1 jetzt aus, dass sie sehr, sehr, sehr gut darin sind, zu erkennen, was ihre Benutzer eigentlich wollen und suchen. Und so sollen Companion ja auch sein. Und so will im Endeffekt der Hund, den du in Fallout 4 losschickst, ja auch sein, dass er dir dann sagt, hier, guck mal, was ich gefunden habe. Schau ich mal, ob es da was bringt, Bub. Und da finde ich, da geht Fallen Order einfach den Weg noch nicht weit genug. Genau wie es auch mit der Steuerung durch die Landschaft beziehungsweise durch die Welt mit dem Spring hier, Kletter da, zieh da die Liane, schubst das weg. Ja, das macht's echt cool und es muss auch alles schnell erfassbar sein, aber wenn du halt überall diese blöden Metallgitter siehst, an denen du hochklettern sollst, und dann denke ich halt an Origins, wo du halt, oder an Breath of the Wild, wo sie ja halt dieses Prinzip der, dass es keine unpassierbaren Mauern geben soll, sondern dass du quasi alles, was du früher als Hindernis begriffen hast, jetzt als traversifizierbare Objekte für neue Wegfindung betrachten kannst. Das hat Assassin's Creed ja auch durch die Einführung dieses Parcours-Systems gemacht, dass es dir im Endeffekt gesagt hat, ein Haus ist jetzt nichts, wo du entweder rein oder drumherum gehen kannst, sondern du kannst auch draufklettern und dann hast du einen Ausguck und dann von da siehst du wieder interessantere Objekte. Und das finde ich dann in dem Fall halt schade, dass es dann so ein Diktat ausübt, Fallen Order, gut, es ist auch kein Open-World-Erkundungsspiel, aber dass es da so ein Diktat ausführt im Sinne von, nein, du musst jetzt hier lang. Alles andere ist falsch, weil da ist das Lochgitter, an dem du hochklettern sollst. Und nur dieses Lochgitter ist kletterbar. Alle anderen Lochgitter kannst du nicht hochklettern. Nur dieses rot gefärbte, halbrostige Lochgitter darfst du hochklettern.
Das ist halt wie in manchen Sony-Exklusivtiteln, dass du dich nur an gelben Rohren entlanghangeln kannst, wie in Uncharted. Und nicht an den ganzen braunen Rohren. Die sind nur die gelben Rohre, darfst du nehmen.
Das furchtbar. Ist aber tatsächlich, finde ich, ein wichtiger Punkt. Gibt es sowas wie Überführung auf diese Art und Weise? Weil ich habe jetzt gerade über Weihnachten Plague Tale Innocence durchgespielt. Wundervolles Spiel natürlich. Aber auch da, okay, ich weiß, wo ich hin muss, ist die Fackel. Ja, also die führen sehr viel mit Licht. Und es ist ja natürlich auch erzählerisch verankert, weil die Ratten, die ja deine Hauptfeindbedrohung da meistens sind, haben Angst vor dem Licht und deswegen bist du im Licht sicher. Aber es ist halt auch sehr offensichtlich. Ja, okay, es ist halt, ja, dann gehe ich halt wieder zum Licht, okay. Und hochklettern kann ich übrigens immer da, wo der Lappen runterhängt von irgendeinem, von so einem Vorsprung und sowas. Mhm. Also das ist doch dann aber ein, also ich finde es jetzt bei Plague Tale jetzt noch nicht so schlimm, aber irgendwo ist doch der Punkt erreicht, wo es dann zu mechanisch wird, gefühlt, zu gamey sozusagen, sich zu sehr nach Spiel anfühlt und zu wenig tatsächlich nach wirklich interaktiver Umgebung, so sandboxiger Umgebung.
Ja, genau, das ist genau, da hast du jetzt sehr schön beschrieben, was ich für ein Problem mit Fallen Order tatsächlich habe, dass es einfach zu oft einen roten Stahlträger gibt, an dem du langklettern sollst. Oder eine wie auf Kommando runterbaumende Liane, an der du hochspringen sollst. Oder die ewig gleichen grünen Ranken, wo du ganz genau weißt, dass du langklettern sollst. Ja, man muss ihnen lassen, sie variieren das sehr schön. Also auf den Anfangsplaneten hast du dann quasi wirklich so eine komplette Wand, die zugewuchert ist und auch wirklich plakativ so eine rechteckige Fläche. Und später, je tiefer du in manche Gräber reinsteigst oder so, siehst du dann, dass diese Ranken weniger werden und organischer wuchernd wirken. Ja, okay, passt. Also da merkst du, dass sie sehr raffiniert, das muss ich ihnen auch wirklich zugestehen, sehr raffiniert von so einer, von der Progression der Spielerfahrung hin die Spielwelt anpassen. Also dass sie wirklich sagen, okay, am Anfang hast du noch nicht so eine Ahnung, wie das hier alles funktioniert. Deswegen, schau mal, riesengroßer rechteckiger Rankenteppich ist zum Klettern da. Und später im Spiel sagen sie zu dir, hey, aber du weißt schon, Ranken kann man klettern. Schau mal, da wachsen so ein paar und die sehen jetzt auch ein bisschen natürlicher aus. Also, Spieler, du weißt schon, was du machen sollst, nicht wahr? Und du weißt ganz genau, okay, da muss ich langklettern. Also das machen, ich weiß jetzt, ich hoffe natürlich, dass sie das bewusst eingesetzt haben. Ich habe es noch nicht durch, deswegen kann ich es jetzt nicht beurteilen. Aber jetzt festzustellen ist, dass sie da schon gekonnt mit umgehen. Und um das auf das Beispiel von dir zurückzukommen, Micha, ja, irgendwann wird es halt einfach zu gamey und dann findet das Spiel es halt auch einfach zu berechenbar. Wobei bei Plague Tale, glaube ich, liegt es auch einfach daran, dass es ein sehr kleines Spiel ist in dem Sinne. Und sie dann wahrscheinlich diese Systeme nicht noch weiter ausbauen konnten, wie es dann bei einem Breath of the Wild oder so, was ja einfach viel mehr Personal hat, ein viel größeres Studio ist, eine längere Entwicklungszeit, ein höheres Budget hat, oder bei einem Star Citizen in dem Fall, die ja dann quasi einfach in ihre Systeme Manpower und Ressourcen reinstöpseln können, bis es ihrer Meinung nach fertig ist. Ich glaube, bei Plague Tale konnten sie das dann halt einfach nicht machen, weswegen es dann bei einer limitierten Anzahl von Systemen bleibt, die dann aber eben umso nachvollziehbarer gemacht wurden.
Ja, also es soll auch auf keinen Fall darum gehen, Plague Tale zu bashen. Im Gegenteil, Spielbefehl ist ein super Spiel, atmosphärisch gesehen hauptsächlich. Aber lass uns doch über ein Spiel reden, das von 600 Leuten gemacht wird aktuell, nämlich Cyberpunk, was ja auch eine Open World wieder ist. Und wie gesagt, ich habe auch gerade, ne, wir haben ja gerade drüber gesprochen, ein bisschen auch Führung durch Licht ist, was sehr wichtig ist und was ich mich bei Cyberpunk echt frage. Du hast zumindest im Zentrum von Night City, wie da die Außenbereiche aussehen und so, da haben wir noch nicht viel von gesehen. In ein paar Trailern gab es ein paar Schnipsel draus, aber jetzt noch nicht irgendwie eine Demo oder so, aber gerade im Zentrum ist es halt so diese typische, überzeichnete, nahfuturistische Cyberpunk-Welt voller Leuchtreklame, bunter Leute, überall blitzt und blinkt und labert es. Wie will man denn da einen Spieler führen? Also durch Licht kannst du doch gar nichts machen, weil es ist ja überall Licht.
Ja doch, aber da wo Licht ist, ist ja auch Schatten. Also du kannst ja auch Schatten generieren lassen, dadurch, dass du sagst, dass bestimmte Areale überdacht sind, von oben kommt das Licht oder von der Seite, aber hinten in einem dunklen Eck oder so, da musst du gar nicht erst hin, das liegt im Schatten. Also das könnte ich mir als ein Element vorstellen zur Führung.
Das ist tatsächlich ein großes Problem, denn du hast ja, also um es mal jetzt von der Schattenseite aufzuziehen, in einem Spiel wie Skyrim oder Fallout hast du ja immer den Vorteil, es hat einen Day-and-Night-Zyklus, wo du halt auch abgedunkelte Bereiche hast. Also wenn du in der Stadt, durch eine Stadt des Nachts wanderst oder in einem Thief zum Beispiel, wenn du durch eine Stadt des Nachts wanderst, ist es dunkel. Das bedeutet, da wo es hell ist oder wo irgendwas heller ist als sonst wo, befindet sich wohl ein POI, also was, wo der Spieler irgendwas erleben oder durchführen kann. In Fallout 4 oder Skyrim hast du dann zum Beispiel, siehst du irgendwie so einen Höhleneingang, der so ein bisschen schimmert, dann läufst du dahin und dann siehst du halt so leuchtende Kristalle, zieht dich in die Höhle rein, gutes. Es ist ein totales Fantasy-Trope, hast du in jedem Fantasy-Game, kommt irgend so eine leuchtkristallene oder im Falle von Fallout 4 leuchtpilzige Höhle drin vor, die dich halt durch ihren Glow dann da reinzieht. Das heißt, dass tagsüber wirst du so eine Höhle wahrscheinlich weniger stark durch Licht finden, weil es ja hell ist. Da müsste sie dann quasi dunkler sein. Aber da kannst du halt mit dem Licht an sich arbeiten, um erstmal dich dahin zu locken. Red Dead Redemption hat das ja auch. Da siehst du, läufst durch die Pampa und irgendwo siehst du so ein kleines Camp mit so einem kleinen Lagerfeuer. Tappst du dahin. Fallout 4 macht's ja auf. Du schlappst durchs Ödland, siehst da irgendwo so eine kleine Hütte mit einem Feuer davor oder mit einer Laterne drin, schlappst du dahin. Interessiert dich natürlich, Witcher oder so, genauso. Das Problem bei sowas wie Cyberpunk oder in dem Fall jetzt mal Star Citizen hat das ja auf ihren Stadtplaneten, beziehungsweise auf Arkorb hast du das ja genauso, wenn du auf Arkorb spawnst, du wirst ja erschlagen von Licht- und Leuchtreklamen. Und der Nachteil ist halt wirklich, dass die Informationen mit sich ringen. Also du hast da, die Priorisierung ist halt, also die kriegst du quasi, wenn du gleichrangige Informationen hast, also sprich jede Leuchtwerbung ist gleichrangig hell oder dominant wie alle anderen, dann kriegst du da natürlich keine Priorisierung erzeugt, wie im Sinne von dunkle Umwelt, ein heller Punkt, da ist die Priorisierung klar, da ist die Hierarchie, was der Spieler, wo die Interessensverteilung platziert ist, ist dann natürlich logisch. Aber in so einer Spielwelt ist es natürlich unglaublich schwierig, weil du ja im Endeffekt miteinander rivalisierende Objekte hast oder POIs hast. Möglichkeiten gäbe es da aber, naja, das Blöde ist halt, Cyberpunk wird dann so eine Extrapolation von unserer heutigen Welt, wo du im Endeffekt sagen kannst, eine Leuchtreklame heutzutage bei uns in der Großstadt sticht noch ein bisschen raus. Im Cyberpunk-Szenario hast du halt überall Leuchtreklamen und dann bist du wieder am Anfang des Problems. Du müsstest dann eben entweder durch Color Grading eine Lösung finden, dass du eben spezifisch sagst, so wie Jedi Fallen Order das in den Gräbern auf Sepho macht, dass das Grab an sich, beziehungsweise die Stadtumgebung, in der du dich befindest, zum Beispiel ein blau, dunkel, grau, grünliches Farbspektrum hat und die POIs dann eben flackernde Flammen im Falle von Jedi Fallen Order haben. Das heißt, du könntest zum Beispiel in einer Straßenschlucht unterwegs sein, die architektonisch, wie es Star Citizen löst, auf Arkorb rot-weiß durchgestylt ist mit rot-weißen Wandflächen und du weißt ganz genau, okay, alles, was rot-weiß ist, gehört jetzt erstmal zur Umgebung und alles, was dann zum Beispiel blau leuchtet, sticht hervor aus diesem kontrastierenden rot-weißen Farbspektrum. Das heißt, das ist dann Information, die für dich relevant und interessant ist. Im Sinne von Cyberpunk dann gehst du eben meinetwegen durch ein Chinatown-Viertel, da ist alles rot und golden. Das heißt, Informationen, die für dich dann vielleicht hervorstechen sollen, sind dann halt wieder leuchtend blau oder leuchtend grün. Oder eben dann nicht rot. Oder eben noch ein bisschen roter als alles andere. Also, dass du quasi, du musst dann einen Faktor einführen, der dann das Ganze aus dem Informationswust hervorstechen lässt. Und das wird halt, je komplexer deine Setpieces sind, je mehr Muster und Tapeten oder Fresken auf den Wänden sind, je mehr Leute davor rumwuseln, je mehr Glasscheiben reflektieren, desto komplizierter wird es natürlich, ja.
Mhm. Du kannst ja auch einfach bewegte Leuchtreklame machen, die dann irgendwie so rumfuchtelt, weil Bewegung zieht ja auch das Auge an.
Mit diesen menschlichen Hologrammen, die dir mal irgendwo hinzeigen.
Ja, ja, oder Jela. Pfeile, die um die Ecke wandern oder so. Wobei ich es bei Cyberpunk tatsächlich relativ interessant fände, wobei ich es jetzt natürlich nicht weiß, aber die Vermutung läge natürlich nahe, weil sie in den Gameplay-Demos ja auch aktiv gezeigt haben, wie der Avatar des Spielers modifiziert wird und dadurch quasi eine höhere Informationsdichte der Spielwelt vermittelt kriegt. Wobei ich es da tatsächlich unglaublich interessant fände, ob sie dann wirklich sagen, okay, wenn du jetzt noch kein Hightech-Glubscher-Implantat hast, dann musst du halt selber suchen gehen. Wenn du ein Hightech-Glubscher-Implantat Stufe 1 hast, dann kriegst du für die nächsten 50 Meter Richtungsanweisung. Wenn du ein Hightech-Glubscher-Implantat der Stufe 3 hast, dann kriegst du die nächsten 250 Meter Richtungsanweisung und auftauchende Gegner. Und wenn du das Top-Modell hast, dann kriegst du die ganze Route, alle Gegner und das Ziel, aber nur für die nächsten 5 Sekunden, dann ist die Batterie leer und dann musst du erst mal warten. Also das fände ich tatsächlich sehr interessant, wenn sie mit sowas arbeiten würden. Andererseits könntest du natürlich gerade in so einer Cyberpunk-Umgebung, die ja auch, was ja inhärent für das Szenario ist, mit der Vernetzung zum alles unterliegenden Web, Cyberspace arbeitet, könntest du ja dann sowas wie diesen Animus-Ping aus Assassin's Creed natürlich wesentlich plausibler und logischer einbauen, indem du sagst, ich habe da so ein Implantat, was mir die Route für einen Sekundenbruchteil highlightet. Also das macht ja schon mehr Sinn. Oder zum Beispiel noch kranker, was heißt kranker, krasser, wie es heutzutage mit Augmented Reality funktioniert, dass du quasi nur im Cyberspace Wegfindungspunkte angezeigt kriegst, die dein Implantat dir für einen Sekundenbruchteil sichtbar macht. Dass jemand zum Beispiel im Cyberspace quasi wie in so einer Art Paralleldimension an den Laternenpfosten eine Markierung gemacht hat, wie quasi UV-Licht sozusagen eine Markierung gemacht hat. Und nur wenn du eine UV-Lampe hast, würdest du das quasi sehen. Und so würdest du es nur mit deinem Implantat sehen. Also da gibt's unglaublich viele Möglichkeiten, wie du es halt doch machen kannst. Oder dass zum Beispiel eine Leuchtreklame ohne dein Implantat nur eine sich um einen Pfosten schwingende, leicht bekleidete Neondame anzeigt. Aber wenn du dein Implantat hast, dir eben zeigt, don't go here, here be monsters. Also, da gibt es viele Möglichkeiten, ja.
Das klingt jetzt auch so, als ob es halt vom Setting her auch immer stark abhängt bei Spielen, wie sie die steuern können. Ich glaube, bei einem Science-Fiction-Setting oder moderne Welt-Setting, mittlerweile ja auch, wir leben ja schon fast in der Science-Fiction, da hast du halt mehr Möglichkeiten, ohne dass es dich rausreißt. Weil da kannst du sagen, ach, es ist Technologie, es ist was mit LCDs und das habt ihr eh schon alles in Spielen. Also da wirkt es natürlicher. Da kann es in einem Spiel drin sein, Elemente, die spielisch sind. Mhm. Während man natürlich im Wilden Westen oder irgendwo in einem abgelegenen Fantasyland, das es nicht gibt, natürlich schwer mit Hologrammen auf einmal arbeiten kann.
Ja, ich meine, guck dir die Navis an in Mafia 3. Wo dir angezeigt wird, wo du hinfahren musst in der Spielwelt. Natürlich super tolle Funktion an sich, aber das Spiel spielt in den 60ern. Da gab es keine Navis.
Doch, die hießen Mudder, die saßen rechts auf dem Beifahrersitz.
Ja, das da funktioniert.
Haben so eine Karte gehabt, also jetzt müssen wir rechts abbiegen auf der Autobahn.
Ja, genau, das wird ja wieder funktionieren.
Aber das ist zum Beispiel was ich auch wieder nicht nachvollziehen kann. Denn für Richtungsanweisung, du musst ja nicht immer diesen direkten Weg gehen. Es reicht ja, du hast es in Red Dead Redemption 2, hast du es ja so, dass die NPCs zu dir sagen, jetzt müssen wir hier rechts abbiegen und dann kommen wir, glaube ich, zu einem Teich und da dahinter in der Schlucht, da lebt der Bär, den wir abknallen wollen. So, aber warum passiert es dann nicht in mehr Spielen? Warum brauchst du in einem Skyrim oder in einem Fallout dann diesen bescheuerten Kompass oder irgendwelche Icons, anstatt dass dir zum Beispiel entweder dann dich ein NPC begleitet oder dass du ganz simpel. Wir haben früher die Seefahrer, als es noch kein GPS gab, navigiert nach den Sternen. Dann macht es doch in der Nachtwelt so, dass ihr an den Sternen immer da, wo Norden ist, irgendwie einen leuchtend hellen Stern hinknallt. Und dann gibt es noch einen zweiten Stern, der genau im Süden ist, dir gegenüber, der halt, oder was vielleicht drei Sterne sind. Einfach nur abstrakt jetzt mal als Beispiel genommen. Und dann weiß der, wenn du dann dem Spieler sagst, okay, Richtung Norden ist dein Ziel, dann braucht er diesen verdammten Kompass doch gar nicht. Im Gegenteil, du willst ja in offenen Welten sowieso nie den Himmel verdecken, damit du Panoramen erzeugen kannst. Du willst in heutigen Open Worlds machst du ja eh keine realistischen Wälder, weil du ja immer willst, dass man an den Bäumen vorbeigucken und den nächsten Interessenspunkt dahinter erkennen kann. Ruine Nummer 19, Höhle 23, Räuberlager 24b. Du willst ja immer, dass die Leute durch die Spielwelt durchschauen können und die nächste Erkundungstour sich im Kopf mappen können, dann gib ihnen doch so direkt den Clou und sag, okay, ich muss nach Norden, Norden ist da, der Stern, Süden ist da, ich muss nach Nordwesten, es ist dann da links, gehen wir mal da lang. Und schon hättest du das immersiver gelöst. Und tagsüber siehst du keine Sterne, ja, dann mach's halt mit, was weiß ich, Vogelschwärmen. Oder lass mal, gib der Welt eine Besonderheit im Sinne von, es gibt ein Magnetfeld, das heißt, alle Blätter wehen immer irgendwie, keine Ahnung, in die und die Richtung um die und die Uhrzeit. Oder irgendwie Steine, die du hochwirfst, werden angezogen und fliegen in die Richtung. Oder meinetwegen magische Sandkörner.
Schau mir das, wo Moos an den Bäumen wächst.
Ja, zum Beispiel. Oder es gibt eine bestimmte Art Vogel oder Insekten und du hast dann, was weiß ich, einen Beutel mit Insekten bei dir und du schmeißt die Insekten auf den Boden, die laufen immer automatisch nach Norden. Weiß der Geier. Macht aber auf jeden Fall mehr Sinn, als durch eine mittelalterliche Fantasy-Welt zu laufen und oben einen Holokompass angezeigt zu kriegen.
Ja, ich habe jetzt so viele Gedanken im Kopf über Räuberlager 24a, warum Insekten nach Norden gehen und Sonstiges. Ich finde, da jetzt sind wir schon so im Terrain der Gothic-Hardcore-Mods, ja, wo dann wirklich, ich glaube, es gibt sogar eine Moos-Mod für Gothic, wo man...
Ehrlich?
Für irgendwas gibt es eine Moos-Mod, glaube ich. Oder für Skyrim? Ich weiß nicht, ist ja egal. Auf jeden Fall, ich meine, ich verstehe natürlich auch, wenn man irgendwie abends, nachdem man irgendwie 8 Stunden mal hocht hat und 3 Kinder ins Bett gebracht hat, noch eher so denkt, okay, komm, ich laufe lieber dem Icon nach dem Leuchten, aber so als optionaler Hardcore-Modus, wenn deine Welt das hergibt.
Das ist nämlich schon das, was mir die ganze Zeit auf der Zunge liegt. Das kommt immer auf den Spieler drauf an. Wenn du so jemand bist wie ich, der hier auf der Arbeit immer 120% gibt und dann abends völlig ausgelaugt nach Hause kommt, dann willst du halt nur was haben, so, ach komm, ich lehne mich zurück, ein bisschen leichte Berieselung, ach scheiße, das Kind schreit, ah, was für ein Mist, naja. Mhm. Egal, da brauchst du ein bisschen Unterstützung, da willst du ein bisschen das Hirn abschalten können. Aber wenn das optional drin wäre und jetzt nicht die ganze Zeit 100% verpflichtend wäre, vielleicht am Anfang noch so, ach ja, willst du jetzt leicht spielen oder doch schwer, dann fände ich das ganz cool, wenn es sich dann dazu mit Eigenzustimmung natürlich zwingen würde, hier selbst aktiv zu werden und selber die Wege zu finden und selber rauszufinden, was gibt's denn hier überhaupt alles?
Ja. Das Problem ist einfach, dass die Spiele dir diese Mechaniken oftmals dann einfach nicht gut genug vermitteln und dann wird es halt zur Arbeit. Also der Gedanke an diese, sag ich mal, an diese von mir illustrierten Systeme schreckt uns in dem Fall jetzt deswegen ab, weil wir es gewohnt sind, dass es dann für die Spiele mit so einer behäbigen und anstrengenden Übergabe an uns einhergeht, dass wir darauf einfach erstmal keinen Bock haben, außer wir sind halt Kingdom Come Hardcore-Spieler. Also das heißt, wenn die Spiele das inhärent von Anfang an so mit der Spiellogik verknüpfen würden, wie es Breath of the Wild eben macht, denn Breath of the Wild sagt ja auch nicht, oh, du musst jetzt erst 15 Tutorials machen, bis du weißt, wie du diesen Holzstoß in das Feuer schubsen kannst, um eine brennende Fackel zu erzeugen, sondern es sagt einfach, Holzstoß neben dem Feuer. Was du damit machen kannst? Du bist ein Kämpfer, hausch halt mal drauf. Also das macht Zelda ja auch super simpel, indem es dir einfach durch die Logik der Spielwelt, also die Logik dessen, was du tun kannst und wie die Spielwelt darauf reagiert. Und das machen sie in ihren GDC-Talks, erzählen sie das ja auch explizit genau so. Das ist quasi die Reaktion der Spielwelt auf den Spieler und die daraus ausgelösten Konsequenzen. Indem es dir das halt super einfach vermittelt. Und dann kommst du ja von ganz allein in diesen Flow des Entdeckens und in dieses mit der Spielwelt Agierens rein, ohne dass es dich rausreißt oder ohne dass es zur Arbeit wird. Und ich glaube da wirklich, dass wenn das ein Spielentwickler konsequent so verfolgen würde, dass das der Plausibilität von Spielwelten und damit der Plausibilität von Open Worlds auch wirklich gut tun würde. Und auf lange Sicht dann eben auch diesem nervtötenden gegenwärtigen Problem, dass Open Worlds halt einfach nur so quantifizierbare Ansammlung von Teilaufgaben und von Multi-Item-Assemblagen sind, also wo du halt einfach viel Kleinscheiß zusammensammeln musst, damit du dann eine Riesenquest absolvieren kannst, die dich dann zur nächsten kleinen Teil-Sammelquest führt, was ja im Endeffekt mit der Logik der Spielwelt überhaupt nichts zu tun hat. Und das sind halt diese Aspekte, die aufeinanderstoßen, was auch in euren Podcasts und Artikeln dazu gesagt wird, dass im Endeffekt du als Spieler die ganze Zeit das Gefühl hast, das, was ich hier eigentlich tue und was das Spiel von mir will, hat eigentlich mit meinem Spielerlebnis überhaupt nichts zu tun. Da stoßen einfach zwei Dinge aufeinander, die mutually exclusive sind. Und ich sehe da halt die große Chance, die ich da halt drin sehe, ist, da weiß ich halt nicht, ob Cyberpunk hinkriegt. Ich bezweifle das ein bisschen, weil es ein großer Aufwand wäre. Star Citizen will es halt versuchen, obwohl es kein RPG ist, aber dass du so eine Persistenz in die Spielwelt reinkriegst, dass dann eben mit dem, was du tust, dann danach auch was stehen bleibt. Und was mich daran so stutzig macht in den letzten Jahren ist, wir hatten das in Ansätzen schon mal. Mit zum Beispiel einem Far Cry 3 oder 4, wo du nach und nach Basen erobert hast. Typisch Basen erobern, Ubisoft, ich höre dir trapsen. Aber du hast damit der Gegenpartei Ressourcen abgegraben. Im Resultat, es gab weniger Patrouillen auf den Straßen. Du hast in diesen Dörfern mehr Einheimische gesehen, mit dem Resultat, dass du so eine solidere Grundstimmung hattest und Zugang zu mehr Ressourcen für dich. Also im Endeffekt ein Total War-Prinzip, sprich eine persistente Spielwelt, die existiert aufgrund der Entscheidung, die du getroffen hast, in einem First-Person, Third-Person Open-World-Spiel. Und genau das wäre der Faktor, meiner Meinung nach, der aus dieser Open-World-Krise eine wirklich starke Open-World eine Liebe machen könnte, dass die Spieler wirklich sagen, hey, ich hinterlasse durch meine Aktionen einen Footprint in dieser Welt. Es ist meine offene Welt. Und das ist auch der Punkt, den Fallout 4 vergessen hat. Und deswegen dieses ganze Dörfer erobern und Preston Garvey-Geschiss komplett für die Kloake war. Weil nämlich das, was du getan hast, keinen Effekt auf die Welt hatte unterm Strich.
Das Paradebeispiel für mich, was das angeht, ist Minecraft. Immer noch. Und ich habe es gerade gestern erst wieder mit meiner Freundin gespielt. Weil wenn du in einer neuen Minecraft-Welt bist und jetzt mal nicht irgendwie erstmal 400 Wikis wählst, was du eigentlich alles bauen kannst. Natürlich, so kann man es auch spielen. Aber dir wirklich erstmal beginnst, diese Welt zu erschließen und sie dir untertan zu machen, indem du sie bebaust mit deinem ersten Haus und das immer weiter vergrößerst und erkundest, ah, da drüben ist die Küste, ah, da ist das Dorf, wo ich Karotten vom Feld klauen kann, ah, da hinten ist der Tempel, wo ich mich reinbuddeln kann, um dann unten irgendwie Schatzkisten zu finden, und da ist das und da ist die riesige Schlucht und da hinten gibt's Erz und da ist meine Mine und da gibt's Diamanten und so weiter und so fort. So machst du die Welt ja quasi durch dein Erkunden, durch dein Erleben zu deiner eigenen. Und das war, es war gestern so schön exemplarisch, weil meine Freundin hat sich dann verlaufen und ich habe halt versucht, sie wieder irgendwie zurück zu mir zu kriegen und zum Haus, ja, wo ich war, irgendwie um es weiter auszubauen. Und das war dann tatsächlich dieser, ja, siehst du den einen Felsen, diesen schwebenden Felsen? Nee, ich habe nur eine Küste und da ist so ein Dschungel. Warte, ein Dschungel, den habe ich mal von Weitem gesehen, als ich auf den einen Berg geklettert bin. Ist da so ein kleines Dorf irgendwie weiter runter die Küste? Ja, ich sehe da Lichter bei Nacht von dem Dorf, weil da irgendwie NPCs halt wohnen mit Fackeln und sowas. Ach ja, okay, dann geh mal in die Richtung und dann um den Berg rum und dann durch die Wüste und irgendwie dann guck mal, und ich habe dir einen Turm gebaut, auf dem eine Fackel ist, den siehst du vielleicht von Weitem. Und so haben wir es dann geschafft. Und das ist so ein exemplarisches Minecraft-Erlebnis. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil, also nicht im Kreativmodus logischerweise, aber im Abenteuermodus, ein großer Teil der Faszination von Minecraft.
Und im Endeffekt komplett aus der Logik des Spiels geschaffen.
Ja.
Kein Hover-Logo-Icon oder sonst irgendein Blödsinn, sondern ihr habt quasi die Logik des Spiels und der Spielwelt benutzt, um euch darin zurechtzufinden.
Ja.
Und es ist eigentlich, deswegen, mich stört zum Beispiel an der Witcher-Side, stört mich zum Beispiel, dass es sich diesen cineastischen, immersiven Anspruch, den das Spiel ja eigentlich hat, durch die vielen NPCs, durch die vielen Storylines und die Emotionalisierung von Geralt als Hauptcharakter, dass diese Witcher-Side, genau wie die Deadeye im Endeffekt in Red Dead Redemption 2, dass es immer noch so eine Holo-Anzeigen-Overlay-Modus ist. Denn ihr spielt einen Hexer. Ihr spielt quasi einen Hexer, der wie ein Jedi, und jetzt können wir auch den Bogen wieder zu den Star-Wars-Spielen schlagen, reaktiv ist auf eine visuell nicht direkt wahrnehmbare Bewusstseinseinwirkung. So. Das bedeutet aber, dein Avatar auf dem Bildschirm kann das wahrnehmen, nur du nicht. Ja, warum lasst ihr dann nicht einfach den Avatar das für euch versinnbildlichen, symbolisieren? Wie beim Topfschlagen. Angenommen, ihr müsst eine Richtung finden, in der jetzt der Wind der Magie oder die Macht im Sinne von Star Wars stärker ist. Meinetwegen, du musst die Lösung für ein Rätsel finden. Dann mach doch nicht so einen verdammten Animus-Ping oder irgendwelche gehighlighteten Objekte. Dann lasst ihn doch einfach. Er dreht sich, also von der Vorstellung her, Geralt dreht sich und dann reagiert nicht und dann kommt ihr in die Richtung, wo es passiert und dann streckt er zum Beispiel seine Hand aus, wie so ein Yoda-Move und dann merkt ihr, okay, oh, in die Richtung ist irgendwas. Dann dreht er sich weiter und er zieht die Hand wieder weg oder er lehnt sich oder er schirmt sich ab davon, als ob eine unsichtbare Hitzequelle auf ihn einwirkt. Oder was weiß ich, wenn du es nach Elementen aufdröseln würdest, du suchst irgendwas, was kalt ist und du drehst dich in die richtige Richtung und dein Avatar fängt an zu zittern. Oder dein Hund oder dein Pferd oder dein Adler oder dein magisches Wesen, was du dabei hast. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, das ohne eine Einblendung die Immersion bricht zu machen, dass ich nicht verstehen kann, dass dieser Weg mittlerweile nicht gegangen wird, wo Animationen ja heutzutage kein Hexenwerk mehr sind, wie um die Jahrtausendwende, sondern zum Standardrepertoire gehören.
Ja, oder natürlich, man macht es einfach so, wenn er in die richtige Richtung guckt, dein Geralt, dann macht er das inzwischen zum Meme gewordene aus der Witcher-Serie.
Ja, aber er könnte ja auch einfach sagen, ich meine, diese Voice-Lines, wie sie dann in God of War oder in Jedi Fallen Order stattfinden, dass er sagt, oh, ist das interessant hier, oh, guck doch mal da, oh, da brennt was. Oder wie in Plague Tale, wo der kleine Boy dann die ganze Zeit da am Rumpiepsen ist. Das heißt ja, irgendwann geht dir das ja auch auf den Zeiger, wenn du zum 20. Mal hörst, Father, look there, dann bist du, ja, wie Anakin in Episode 1, dann willst du einfach, dass er seine Schnauze hält. Aber wenn es dein Avatar vielleicht auf subtilere Weise, eben durch eine direkte Reaktion auf die Sinne, die er ja hat, die hast ja nicht du. Weil das ist ja der Immersionsbruch an der Stelle. Du hast ja keine Witcher-Sight, sondern dein Avatar hat die. Dann lass doch den Avatar auch darauf reagieren und brich nicht diese Immersion dadurch, dass du es quasi auf den Spieler portierst.
Ja, wenn wir jetzt aber auf die Spiele angucken, guck mal, ich kann schon nicht mehr reden, aber ich muss trotzdem, einen Fisch muss ich noch anschneiden jetzt. Wenn wir uns die Spiele angucken, über die wir bisher gesprochen haben, dann haben die natürlich alle einen großen Vorteil, was Orientierung und Führung angeht. Sie sind dreidimensional. Mhm. Minecraft, Cyberpunk wird voraussichtlich wahrscheinlich auch dreidimensional sein. Witcher, Fallout, Plague Tale, ja, alles 3D-Spiele. Was ist denn dann bei, ich will jetzt nicht ganz tief reingreifen und sagen 2D-Spiele, aber es gibt ja immer noch Spiele in so einer ISO, Perspektive und eines davon wird auch wahrscheinlich nicht 2020 erscheinen, aber irgendwann jetzt in naher Zukunft Diablo 4, was ja eine riesige Open World haben soll, angeblich, wie die Entwickler sagen, wo man irgendwie ganz vom Norden bis in die Wüste von Kirgistan im Süden reiten kann, durchgehend, ohne Ladepause, und du guckst aber jetzt mal abgesehen von Zwischensequenzen, wo es dann mal runterschwenkt und dir eine Perspektive anbietet und Panorama anbietet, du guckst von oben drauf, so von schräg oben. Genau. Wie führe ich denn jemanden durch eine Welt, die ich nicht panoramisch sehen kann? Weil du hast es vorhin ja auch gesagt, Georg, ein Panorama ist halt immer wahnsinnig wichtig, um Aufmerksamkeit zu erregen, Points of Interest dir zu zeigen. Nicht umsonst gibt es ja die Türme in Assassin's Creed oder in Zelda. Du siehst halt einfach super viel von den blöden Türmen, ja, und weißt dann, okay, da kann ich hin. Also, wie will das denn ein Diablo machen?
Ja, das ist tatsächlich auch eine Kopfnuss, die ich noch nicht geknackt gekriegt habe, weil ich bei diesen, du hast in der ISO hast du ja immer so, wenn wir jetzt einfach mal als Echtzeitstrategie-Liebhaber an unsere alten Strategiespiele denken, du hast in der ISO ja immer das Problem, dass sich zwangsläufig Objekte überlappen. Wenn eine größere Einheit vor eine kleinere läuft, dann verschwindet die kleinere dahinter. Oder wenn Infanteristen hinter Gebäuden verschwinden. Das heißt, du musst eigentlich permanent damit arbeiten, Objekte in der Spielwelt auszublenden oder einzublenden oder durchsichtig zu machen oder die Objekte, die dahinter verschwinden, zu highlighten oder ihnen einen Umriss oder eine Kontur zu verpassen. Und da bin ich bei Diablo 4, da weiß ich, weil sie wollen ja, also weil das Problem ist, jeder dieser Wege, die ich gerade aufgezählt habe, bricht halt zwangsläufig diese tiefe Immersion dadurch, dass du eben anfängst, Sachen auszublenden. Das ist bei einem Dawn of War oder so, ist das scheißegal, wenn es da so ein Gebäude auf einmal ausblendet, weil du weißt ja, du bist in einem 40k und es ist ja sowieso nicht immersiv, was ein Strategiespiel ist, passt ja. Aber in so einem Spiel, ja, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sie so einen Weg gehen, wie es Hunt Showdown macht, dass du quasi den Gegner dann, oder in dem Fall dann deine Spielfigur oder die Spielfigur des Gegners oder deine Mitspieler eben nicht mehr direkt siehst durch eine Outline, sondern dass du quasi dann die Tempelwand vor dir siehst oder die Gebäudekontur, also halt die Landschaft unausgeblendet, sondern im richtigen Zustand, und dass dein Spielavatar dahinter dann zu so einer Art magischem Staub oder so Magie flackern wird, und sobald er dann wieder dahinter vorkommt, dann wieder vollständig sichtbar ist sozusagen. Also als ob du quasi mit so einer Art Scanner durch ein Gebäude guckst, du siehst den Menschen links daneben, du guckst durch das Gebäude weiter, du siehst die Menschen nur als Skelette, wie bei einem Röntgenscanner, und du guckst wieder rechts neben das Gebäude und du siehst sie halt wieder vollständig. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wird es aber für mich auch brechen, und vor allem wird es dann unglaublich kompliziert, sobald du dann mal von Gegnerscharen umzingelt wirst und alles sind nur noch bunte leuchtende Pünktchen. Also, boah, ich halte es auch für schwierig bis unlösbar im Sinne von, dass eine starre Kameraperspektive ihnen da nicht viel bringen wird. Also zumindest ein bisschen beim Zoom, ein bisschen rankippen, so wie das bei Anno 1404 zum Beispiel der Fall war. Oder dass du sie in diesem festen Winkel die Kamera wenigstens rotieren kannst. Das halte ich schon für sinnvoll. Aus dem ganz einfachen Grund, warum sie dann überhaupt so eine ausgefeilte und detaillierte 3D-Open World machen wollen. Also du machst ja eigentlich eine Open World, damit der Spieler sie auch, wenn nicht erforschen, so dann zumindest in all ihrer optischen Fidelity genießen kann. Und dafür, du kannst es dann auch in 2D machen, wenn du nicht willst, dass er die Kamera zumindest rotieren kann, um versteckte Details zu entdecken. Also ich würde mal tippen, dass mindestens um die Vertikalachse zu rotieren, werden sie schon mit reinmachen. Schon allein, damit sie auch mal eine coole Kamerafahrt oder ein cooles Panning machen können.
Hm. So.
Ich denke auch, dass das wahrscheinlich das ist, was sie einbauen müssen, weil ich habe mir jetzt über die Feiertage hinweg einerseits Diablo 3 gegeben und habe festgestellt, ey, rumlaufen, nicht wissen, wo du hin musst und suchen, bis du mal den richtigen Ausgang findest. Ja, ist ja Diablo, ne? Also irgendwie gehört es auch ein bisschen dazu, weil du musst ja auch deinen Charakter grinden, du kriegst ja dann immer wenn du falsch läufst, triffst du ja trotzdem auf Gegner, findest Gegenstände dadurch, wirst ein bisschen belohnt in einer gewissen Art und Weise, aber es nervt auf die Dauer schon. Ich denke, sie kommen ums Dreh nicht herum, weil ich habe mir auch gestern nochmal von so eingestellten Spielen so eine Website angeschaut und da war auch so dieser erste Prototyp von Diablo 3 drin. Die haben ja nochmal die Entwicklung dann nochmal neu begonnen mit einem anderen Team und da sind sie auch mit der Kamera weiter runtergegangen. Mhm. Also du hast so fast wie bei Final Fantasy 7 war es, glaube ich, wo du auch Polygonfiguren erstmal hattest, wo du so ein bisschen runter bist. Sie sind halt immer noch weiter rausgeblieben von der Kamera, also du hast immer noch eine bessere Übersicht gehabt, aber sind weiter unten gewesen. Und du hast anhand von diesen Screenshots von den wenigen, die es da gab, schon gesehen, dir geht als Spieler unglaublich die Übersicht verloren, weil je tiefer du dann runtergehst und weiter weggehst von der Spielfigur, dann schieben sich halt auf einmal andere Gegenstände, so Podeste oder sonst irgendwas, in deine Sicht und du weißt nicht mehr, wo bin ich jetzt? Ah, jetzt bin ich zum Teil verdeckt, jetzt sehe ich aber auch nicht mehr, welche Gegner ich da gerade angreife. Das ist ja doof. Also,
ich meine, was du theoretisch machen kannst, theoretisch, ist, dass du in dem Spielwinkel, in dem die Kamera zu deiner Spielfigur steht, dass du entlang dieser Achse in deiner gesamten Spielwelt keine verdeckenden Elemente platzierst. Das heißt, dass deine Spielfigur quasi permanent unten in so einem Keil läuft. Könnt ihr nachvollziehen, wie ich es meine? Also, dass ihr quasi wie so eine Schluchtspalte habt und die Kamera befindet sich quasi immer maximal auf so einer Schluchtwand und hat dadurch aber quasi immer eine freie Sicht auf die Spielfigur. Das heißt, du müsstest alle Objekte in der Spielwelt quasi so auseinander oder so von der Spielfigur wegrücken, dass quasi die Sicht auf die Spielfigur permanent frei verfügbar ist. Aber das würde im Umkehrschluss zur Folge haben, dass sie quasi nie durch einen dichten Wald, durch eine enge Schlucht, durch eine Säulenhalle oder sonst irgendwas laufen kann, weil du ja immer die Sicht frei halten musst, was auch Bombfuck ist. Also, keine Ahnung.
Du könntest höchstens vielleicht sagen, dass Gegenstände, die dann in der Sichtachse zwischen Spielfigur und dir sind, dass die dann halt in dem Augenblick transparent werden.
Ja, so hat es ja Dungeon Siege früher gemacht und so. Ja.
Genau, richtig.
Aber finde ich, muss ich gestehen, ist meiner Meinung nach auch die schlechtere Lösung im Vergleich zum Kamerarotieren. Denn lass doch die Leute die Kamera rotieren, dann entdecken, dann kannst du doch auch viel mehr schöne Sachen in der Spielwelt verstecken. Es macht doch dann auch viel mehr Freude für den Spieler, mit der Spielwelt zu interagieren. Denn es kann immer sein, dass Spieler A die Kamera in Situation Z rotiert hat und dadurch vielleicht noch einen extra Dungeon entdeckt hat und dadurch ein Erfolgserlebnis für sich und Selbstwirksamkeit generieren konnte. Und Spieler B hat es halt an einer ganz anderen Stelle, zu einem ganz anderen Zeitpunkt, hat was ganz anderes entdeckt. Und dadurch da profitiert deine Welt ja viel mehr davon, von diesem Storytelling, was dann auch unter den Spielern untereinander entsteht. Denn, ich meine, wir wissen ja alle, Spiele sind Plappertaschen. Hast du nicht gesehen? Oh, ich habe die geile Quest und die habe ich da und da gefunden. Ich meine, das gehört ja dazu. Das macht Computerspiele ja zu dem interaktiven Medium, das sie sind. Also, ja, also, da würden sie sich, glaube ich, wirklich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie nicht mindestens die Kamera um eine Achse rotieren lassen würden.
Also ich glaube ja, Diablo 4 wird ein Straßenspiel. Das heißt, ich kriege irgendwo in einem Dorf einen Auftrag und dann weiß ich, okay, im Süden ist ein anderes Dorf, was irgendwie von Dämonen besessen ist, da muss ich hin und alle umbringen. Ja. Und dann reite ich halt die Straße entlang nach Süden bis zu einem anderen Dorf und dann reite ich von da wieder weiter mit dem nächsten Auftrag die Straße entlang bis zum nächsten Dorf. Dabei gibt es irgendwie einen Pfeil auf der Minimap, wo ich genau hin muss, wenn ich ja nicht irgendwie ins Überlegen komme, dass Süden vielleicht oben sein könnte oder so. Und hin und wieder an der Straße gibt es dann halt irgendwelche Abzweigungen mit kleinen Mini-Hinweisen, was denn da in die Richtung liegen könnte. Da liegt da halt irgendwie eine tote Kuh oder ein gekreuzigter Dämon steht da in der Gegend rum. Und dann machen sie es ja vielleicht, oder machen sie die Welt so leicht, weiß ich nicht, so trichterförmig, ja, dass ich dann halt, ne, je nachdem, wo ich von Weg abzweige, werde ich dann halt so dreiecksmäßig hingelenkt, falle ich dann halt in so einen Trichter und der führt mich dann mit immer mehr werdenden toten Kühen zur besessenen Farm, wo es den Kuhkönig gibt als Bossgegner. Oder irgendwie sowas, ja, dass du halt so ein bisschen so leicht räumlich längst mit relativ simplen Mitteln. Oder ich folge den blauen Fackeln zum Tempel der Schlangenprinzessin. Oder wie auch immer. Ne?
Ja, also im Endeffekt so, wie es Titan Quest oder wie gesagt auch Dungeon Siege oder so gemacht haben, dass du immer deine Strecke vor dir hast, quasi freie Sicht auf die Route, die du zu nehmen hast. Und dann immer nur bedingte Abzweigungen am Rand des Weges hast, wo du dann auch mal vielleicht durch ein Gebüsch laufen musst, was es dann aber halt ausblendet. Und ansonsten hast du halt quasi wie ein Schlauchshooter des Fantasy-Schnetzelns, ja.
Ich ärgere mich gerade schon die ganze Zeit. Ich habe es ja vor 2 Monaten gespielt, Diablo 4 ja schon. In diesem ersten, ach, so sieht der Prototyp aus, so soll das mal vom Spielgefühl her werden. Und ich weiß noch, ja, da gab es einen Auftrag in einem Dorf und du wurdest wohin geschickt. Aber ich weiß partout nicht mehr, ob es da einen Pfeil gab, der mir gezeigt hat, geh da hin oder ob ich einfach nur dem einzigen Weg gefolgt bin. Ich glaube, ich bin nur dem einzigen Weg gefolgt,
klar,
der da rausging mit leichten Abbiegungen, wo dann auf einmal, oh, hier, andere Monster. Und ich so, nee, Quest. Dahin.
Also ich finde, da gibt es heutzutage auch unglaublich viel ungenutztes Potenzial. Und ich glaube, dass sie das in manchen Spielen wird es schon benutzt und ich glaube, in Cyberpunk werden sie den Weg auch gehen. So wie sie es in Star Citizen, da haben Micha, wir haben da ja schon mal kurz drüber gesprochen, als wir telefoniert haben, dass du quasi die Szenerie nimmst, um den Blick zu führen des Spielers und dementsprechend dann auch die Aktion des Spielers beeinflusst. Dass du zum Beispiel, es gibt in Star Citizen, machen sie das echt schön, wie sie die Concept Art ins Spiel portieren. Beispielsweise auf so einem Eisplaneten. Ihr Land sollte an so einer kleinen Basis aus den üblichen Containern landen. Und die sind meistens dann irgendwie in so einem Krater drin. Und das Schöne ist, wenn ihr euch da mal auf den Rand des Kraters stellt und in den Krater reinguckt, dann werdet ihr sehen, wie sich zum Beispiel Objekte in der Farbgebung oder in dem generellen Farbspektrum dieser Basiskomponenten von außen nach innen immer mehr verdichten. Also ihr habt außen so ein paar kleine Elemente und dann wird es ein Kistenstapel, dann wird es ein einzelnes Hubteil und dann wird es ein ganzes Abteil. In der Mitte steht dann, was weiß ich, noch ein Bohrturm oder so. So in der Art habt ihr das auch in Red Dead Redemption 2 und so in der Art habt ihr es übrigens auch in Jedi Fallen Order, wie dann zum Beispiel auf einem Weg, den ihr entlangläuft, stecken am Straßenrand so ein paar Speere alte drin mit so Fähnchen, die im Wind wehen. Und man sieht erstmal nur ein kleines Gebäude und dann lauft ihr 100 Meter weiter und dann habt ihr sowohl diese Fähnchen als auch das kleine Gebäude als auch eine erste kleine Ansammlung von Gebäuden. Dann geht ihr noch 50 Meter weiter und dann habt ihr sowohl die Fähnchen als auch das kleine Gebäude, also die kleine Ansammlung, als auch dann den großen Tempel, auf den ihr Zuschauer zusteuert. Und das ist quasi in der Konzeptart oder allgemein im Design nennt man diese oder baut man darüber eine Perspektivwirkung und auch ein Storytelling auf, indem du Elemente dem Spieler vorstellst, ihn vertraut machst und ihn dann, das ist wie diese Interessensverkettung, von der wir es am Anfang hatten, ihn dann entlang dieser Objekte zum POI führst. Und das kannst du in Cyberpunk dann auch durch Leuchtelemente machen, indem du sagst, okay, du fängst der Blickwinkel, in dem du guckst, da siehst du, da, wo du nicht hingucken sollst, siehst du nur kleine gelbe Elemente und da, wo du hingucken sollst, wo es wichtig ist, dann große leuchtende gelbe Elemente. Oder du läufst in ein Viertel rein und am Äußeren des Viertels hast du nur wenige Leute mit gelben Jacken und je tiefer du in dieses Viertel vordringst, dann tragen auf einmal alle gelben Jacken, weil das ist, gehört halt der Yellow Jackets Gang. Blöd formuliert, aber so könntest du ja Spielerführung im Sinne von, wo befinde ich mich, was tue ich hier und was kann ich hier tun, kannst du Spielerführung ja auch angehen.
Ja, wie schön, dass du immer so wie mit einem Salzstreuer so Hinweise in die Welt streust und wenn du dann halt ihnen nachgehst, ganz unbewusst und natürlich werden sie halt einfach mehr und irgendwann bist du im Salzbergwerk.
Ja, super, und genauso kannst du es in der Fantasy-Welt ja machen, indem du zum Beispiel ein ausgetrampelter Pfad. Mhm. Du musst ja nicht wirklich immer diese Holo anzeigen oder diese wie in Plague Tale, diese leuchtenden Fackeln, die den Wegesrand besäumen, musst du ja nicht haben. Das kann ja auch einfach, du läufst durch eine du reitest wie in Red Dead oder in dem Witcher oder in Fallout 4, du stapfst durch die Gegend und dann siehst du auf einmal wie so ein Pfad links abschifft. Dann liegt da vielleicht noch ein Autowrack. Und wenn du es wie in Fallout 4 machst, bist du schlau und das Autowrack, was du da links siehst, ist dann vielleicht ein Militär, so ein kleiner Panzer. Und daneben ist dann vielleicht noch ein umgefahrenes Schild von der Militärbasis. So. Dann brauche ich nicht unbedingt diese Holo-Anzeige oder die Anzeige auf dem Pip-Boy, die mir sagt, dass in die Richtung eine Militärbasis liegt. Sondern wenn in der Spiellogik ich als Spieler da früher schon damit konfrontiert wurde, dass das Symbol, was auf diesem verrosteten Panzer und das Symbol, was auf diesem Schild, auf diesem ungefahrenen Schild, mit dem Thema Militär verhaftet ist, und jetzt sind wir wieder bei der inhärenten Logik einer Spielwelt, dann werde ich wissen, okay, in die Richtung gibt es vermutlich was Militärisches. Das heißt, konnotiert mit diesem Aspekt militärisch ist dann, da gibt es vielleicht Waffen, da wird es aber wahrscheinlich auch ein paar Gegner geben und vielleicht so ein paar Roboter wie aus Fallout 4, aber gleichzeitig halt auch geilen Loot, weil Militärbasis, und die Militärbasen in Fallout 4 haben eigentlich immer geilen Loot. Und dann habe ich von ganz allein aus der Logik des Spiels heraus für mich generierte Selbstwirksamkeit im Sinne von, ich folge diesem Pfad und das habe ich mir alles selbst erarbeitet, dadurch, dass ich in der Spielwelt aufgepasst habe. Im Übrigen, genau so hat Gothic funktioniert, weil es dir eben keine Anzeigen gegeben hat, sonst hat dir gesagt, sperr die Lauscher auf, hör zu, was dir die Leute erzählen, halt die Augen auf in der Spielwelt und du kommst zu deinem Spielerlebnis.
Ja, und das bestätigt einmal mehr, dass Gothic das beste Spiel aller Zeiten ist. Nein, das bestätigt einmal mehr die Faszination Gothic. Aber ich muss jetzt irgendwie tatsächlich den Fisch vom Tisch nehmen, weil der Podcast ist schon sehr lang geworden.
Was? Und, Gott, du hast mir versprochen, dass wir Anfang des Jahres kein Zeitlimit haben.
Ja, 4 Stunden hatte ich mir eigentlich gedacht. Aber Holger muss seinen Zug erwischen. Ich schiebe es auf dich einfach.
Okay, ja, hoffentlich finde ich hier raus. Wahrscheinlich alles so komplett dunkel jetzt schon. Und nur noch ein Licht ist an und das führt mich direkt zum Fahrstuhl.
Wer hat sich mal verlaufen hier auf dem Weg vom Hauptbahnhof zur Redaktion? Warst du das oder Peter?
Ich nicht.
Dann war es Peter.
Weil der nee, Peter doch, ich war das. Ah, ich war das. Stimmt, das, ne? Ich habe das schon vergessen, ich habe das verdrängt. Oh Gott, ich habe mich einmal verlaufen, habe einen Comicbuchladen dann entdeckt. Ja, das war auch toll, da habe ich mich voll gut gefunden.
Dann machen wir noch einen ganz kleinen, ganz kurzen Fish. Was ich ganz schön finde, zum Beispiel an Jedi Fallen Order, was viel zu wenig beleuchtet wird, ist im wahrsten Sinne des Wortes das Beleuchten von BD-1. Ist euch schon mal aufgefallen, dass immer, wenn es Cal Kestis gut geht, er hinten grün leuchtet, wenn er in Kontakt mit Macht ist oder in eine Nische reingeht, wo er sein Laserschwert nicht zum Beleuchten nehmen kann, BD-1 anfängt blauer und heller zu leuchten. Wenn es Cal Kestis scheiße geht, er anfängt hektisch hinten rot zu blinken. Und das ist zum Beispiel Information, wie bei Dead Space mit dieser Rückenbeleuchtung oder mit den Anzeigen auf einem Ärmel. In anderen Spielen, wo du direkte Informationen immersiv in der Spielwelt kriegst und im Endeffekt die Anzeigen, also du könntest eigentlich in dem Moment, in dem du so eine avatarisierte Verkörperung der Spielwelt hast, direkt bei dir, bräuchtest du diese ganzen UI-Elemente eigentlich nicht mehr und dann hättest du eigentlich von der Spielerführung her das absolut schönste Epitome erreicht, was du könntest, nämlich du brauchst keine UI-Elemente mehr und bist aber trotzdem direkt verbunden mit deinem Spiel-Avatar.
Aber es war das eine Option im Spiel. Schade.
Ja, ja. Schade eigentlich. Ja. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle? Ein neues Gothic, das Gothic-Remake quasi, und dein Begleiter, den du die ganze Zeit dabei hast, ist Matt. Die nervigste, ja, aber weißt du, der hilft dir und sagt dir, hey, guck mal da drüben, die Ruine, hey, geh doch mal dahin und Alter, was hast du mich wieder aufs Maul, ist das mal meine Ruhe.
Komm, ich renn schon mal vor, da hinten
ja, ist und irgendwas. Der Hardcore-Modus ist, wenn du ihn umbringst, weil er dich nervt, aber dann hast du halt auch keine Hilfe mehr, ne? Und das muss dann jeder für sich selbst entscheiden.
Und in Zelda kannst du irgendwann die nervige Fee erschlagen.
Ja.
listen, nee.
Ja. Gut, ja. Mit diesen wundervollen Bildern beschließen wir diese illustre Talkrunde. Georg Paul, vielen Dank einmal sehr mehr gern für deine Expertise. Ich glaube, über das Thema können wir locker nochmal einen zweiten Podcast machen irgendwann.
Und, ja, du hast ja meine Nummer.
Richtig, und das werden wir auch tun. Ja, das werden wir definitiv auch tun. Es gibt noch super, so unfassbar viele Design-Themen, die wir anschneiden können und auch noch werden in diesem Podcast. Für dieses Mal nochmal vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Holger.
Sehr gern.
Bitte, bitte. Und vielen Dank an alle, vielen Dank allen, die uns zugehört haben. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann wie immer unser kleiner Hinweis, sei euch GameStar Plus ans Herz gelegt, diesen Monat mit der Vollversion Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast, eines der besten Star Wars Spiele aller Zeiten, schon ein paar Tage älter, aber wer das nicht gespielt hat, muss es dringend nachholen von unserem Partner GameStar.
Vor allem dann auch gleich mit Fallen Order vergleichen, dann wisst ihr nämlich ganz eindeutig, welches das bessere Jedi-Spiel ist und ich gebe euch einen Tipp, es ist nicht Fallen Order.
Perfekt.
Drop the mic.
Außerdem exklusive Artikel, Videos und jede zweite Podcast-Folge gibt's auch nur für Mitglieder von GameStar Plus, zum Beispiel die nächste. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Dankeschön fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.